Hallo, hallo, kurzes Intro zu dieser Folge vom Podcast. Falls euch irgendwelche Referenzen auffallen, die etwas outdated erscheinen, liegt das daran, dass dieser Podcast am 19. Mai aufgenommen wurde. Jetzt ist der 20. September, in dem Moment, wo ich das schneide. Also, ja, falls wir hier darüber sprechen, dass irgendwas mit Impfung oder Lockdown oder so noch nicht ist, inzwischen sind wir geimpft und der Lockdown ist mehr oder weniger vorbei. Also, ja, ne, ist, regelmäßige Uploads kommen bald wieder. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen beim Kramcast.
Herzlich willkommen beim der neue Podcast auf Kram. Der neue Kram auf Podkram.
Wird das jetzt ein Podcast über Drogen? Weil Podkram. Kram, Pod.
Nee, wir reden über verschiedene Topfgrößen und.
Naja, na klar. Mhm.
Mann, ich bin total durchgenudelt. Ich dachte, ich weiß, vorhin war ich noch okay drauf und du warst die Nudel. Und jetzt war diese ganze technische Scheiße. Herzlich willkommen nochmal, auch von mir. Ich bin gerade am Verzweifeln heute, weil ich versuche, mit Programmen, mit denen ich noch nie gearbeitet habe, Dinge hinzukriegen. Und zwar geht es in dem Fall um einen 3D-Druck, ein 3D-Druckprojekt, und deswegen stürze ich mich Hals über Kopf in das Programm Blender und weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und das ist eine absolute Katastrophe. Und wir haben heute kein spezielles Thema, deswegen würde ich direkt mal anfangen. Das ist nämlich was mich beschäftigt in letzter Zeit, ist so die Frage, ob ich überhaupt Talente habe. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Und jetzt ist deine Frage, ob ich Talente habe. Du willst auch, dass du willst auch wieder, dass ich wieder in diesen Nudelzustand zurückkomme und mich schlecht fühle, ne?
Nein, ich will nur wissen, ob du da genauso bist wie ich, weil ich habe so das Gefühl, ich sehe dann so Leute wie, keine Ahnung, eben, weiß ich, Janine, die dann halt sagt, okay, ich mal heute was und dann halt was übelst krasses, gutes so macht und das halt mega talentiert ist und dann andere Leute, die halt irgendwie ihre Hobbys haben, in denen sie richtig gut sind. So, weißt du? Mhm. Also auch so Leute, die halt Gaming-Zeug machen. Zum Beispiel der Typ, den ich jetzt hier die ganze Zeit gucke, ja, der irgendwie Civilization spielt wie ein Gott, der sich die Tiles anguckt und sieht, ah, okay, dieses Teil macht das und das und wenn ich hier jetzt das baue und dann im Late-Game irgendwie dieses Ding hier hinbaue, kriege ich plus 40 Produktion, voll krass. Und ich denke mir nur, dass wenn ich halt anfange zu spielen, wie so Pferde und Siedel da. Mhm. Und es ist halt so, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nichts kann. Also wirklich gar nichts. Im Sinne von gut,
weißt du? Ja, wollte ich nämlich gerade fragen. So, meinst du wirklich gar nichts? Weil das wäre jetzt ja schon sehr überspitzt, finde ich. Aber bei diesem gar nichts gut, da sehe ich mich. Ja doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, auch so dieser Typ. Weil ich dachte mir so, als du erzählt hast, dachte ich so, ja. Jetzt natürlich die Frage, woran bemisst man das denn irgendwie nach Talenten? Weil ich würde mich eher auch als relativ talentfrei eigentlich bezeichnen. Und dann hast du von Hobbys gesprochen und ich dachte mir so, ja gut, ich habe ja auch so meine Hobbys, aber bin ich nur, weil es mein Hobby ist, dann automatisch gut da drin? Es macht mir halt Spaß. Dann habe ich mich gerade gefragt, was sind denn meine Hobbys? Und dann ist mir irgendwie so auch klar geworden, ich kann nicht so richtig, aber dafür vieles so ein bisschen.
Und ich weiß nicht. Das ist quasi so das Gegenteil von einem Universalgenie.
Genau.
So, du kannst so ein, von allem nichts.
Ich bin so ein Universalstümper, würde ich sagen.
Ja, Universalstümper finde ich gut. Mhm.
So, ich kann mir auch viele Sachen, glaube ich, so für den Beginn relativ gut aneignen. Dann mache ich das irgendwann
das
nicht weiter.
Das kann ich, glaube ich, auch.
Also ich beneide Leute darum, die mit was anfangen und da dann total enthusiastisch für sind. Das bin ich auch, das kenne ich total. Aber ich beneide Leute darum, die dann auch das Durchhaltevermögen haben und die Willensstärke quasi, das dann zu vertiefen. Also sei es jetzt, Gitarre zu spielen. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen, aber nicht wirklich gut und auch nicht wirklich viel. Aber mich dann hinzusetzen und das halt durchzuziehen, um besser drin zu werden, so das, ich weiß nicht, irgendwann, ich weiß nicht, ob es irgendwann so, das ist ja, ich glaube.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so, ich glaube, dass das große Ding ist, dass, was uns beide auch so vereint, ist, dass wir nicht wirklich, wie du es gerade schon sagst, Sachen halt durchziehen und üben. Mhm. Also wir machen halt keine Übungssachen. ich meine, das ist ja genau das Ding, was ich, oder zumindest ist es bei mir jetzt bei dem 3D-Druck ganz, ganz offensichtlich. Ich habe 4 3D-Drucker zu Hause. Mhm. Und ich bin so scheiße darin. Also ich meine, ich habe ein paar Sachen, die gut funktioniert haben. Ja? Ich habe jetzt erst auch letztes Wochenende hier den Blaster gedruckt und so. Aber der liegt jetzt seit Sonntag hier rum. Heute ist Mittwoch, Abend. Und ich habe noch nichts weiter damit gemacht. Ich habe den am Sonntag zusammengeklebt und das war's. So, und seitdem liegt er hier rum. Und ich habe heute den ganzen Tag versucht, ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ich habe halt versucht, den Tesseract in 3D zu modellieren. Und ich habe auch Aufnahmen dazu gemacht. Und in den Aufnahmen sieht man eben dann auch, ich weiß nicht, was ich tue. Ich lade mir dann sowas runter wie Blender, was halt schon, also ich meine, das ist ein Einsteiger-3D-Programm, aber es ist schon, das hat die Fähigkeit, einen Pro-3D-Programm
zu sein. Da kannst du richtig viel machen, wenn du dich mit auskennst.
Genau, genau. Und ich kenne mich halt gar nicht damit aus. Und das ist für mich nicht so schlimm. Ich habe auch früher schon mit 3DS, ich habe irgendwie mit 14 angefangen, mit 3DS Max rumzuspielen, weil ich gerne meinen Kopf als 3D-Modell haben wollte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das jetzt lernen, wie das geht. Und dann habe ich mir Tutorials angeguckt und habe das gemacht. Und das war scheiße. Und es hat nicht funktioniert und ich war frustriert. Und genau das gleiche. Und dann habe ich aufgehört. Das ist halt so das Ding. Und das ist halt genau das, was ich jetzt halt habe. Ich bin halt hier mit dem Programm und ich mache das jetzt, weil ich halt ein bestimmtes Ziel haben will. Ja, weil ich eben diesen Tesseract haben will. Und wenn das jetzt gut funktioniert, was ich hier vorhabe, wo ich immer noch gar nicht sicher bin, ob das funktioniert, wenn es dann gedruckt ist, dann was habe ich zwar lange gebraucht dafür, verhältnismäßig, aber es war die Arbeit und die Mühe wert, weil ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass kein gutes Ergebnis bei rauskommt, weil ich mich kenne, weil es immer scheiße ist, was ich mache. So, zumindest die erste Iteration von Sachen. Zum Beispiel das Lichtschwert, das ist immer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber lange nicht mehr so scheiße, wie das, als ich es damals gebaut habe vor einem Jahr. Und auch 3D-Druck, ich bin inzwischen deutlich besser. Aber den ersten 3D-Druck habe ich mir 2019 gekauft. Und die 3D-Drucke, die ich damit gemacht habe, die erfolgreichen, kannst du an zwei Händen abzählen. Weil ich halt nie mich auch nur hingesetzt habe und gesagt habe, heute probiere ich mich mal da drin aus. Und heute übe ich mal was. Sondern ich hatte immer gesagt, ich will dieses perfekte Ding, ich will einen komplett perfekten Mandalorian-Helm haben. Ich habe nicht angefangen mit, hey, ich mache mal eine Miniatur. Oder hey, ich druck einfach mal irgendwie ein Schachset. So, weißt du? Irgendwas Simples. Nee, ich will einen Mandalorian-Helm, der soll aussehen wie Metall.
Weißt du, ich glaube,
ja.
Ich habe da zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Die erste, ich beneide grundlegend Leute, die, sagen wir mal, von Natur aus gegeben ein Talent einfach für was haben, eine Begabung, weil ich vertrete zwar durchaus die Meinung, dass jeder so ziemlich alles lernen kann, wenn er es wirklich möchte und da auch wirklich die Arbeit reinsteckt. Da bin ich schon von überzeugt. Also vielleicht gibt es Leute, die nicht unbedingt singen können, aber wenn es jetzt darum geht, Instrumente zu spielen, irgendwas zu machen, was du halt erlernen kannst, glaube ich schon, dass es jeder kann, nur dass es manchen halt einfacher fällt als anderen. Ich beneide Leute darum, die sowas irgendwie haben, beziehungsweise die auch das gefunden haben, für was sie das eben haben, dieses Talent. Also sei es Gitarre, sei es ein Instrument spielen, sei es Fotografie, sei es, ja, keine Ahnung, toll Fahrrad zu fahren, was weiß ich. Dass sie das halt für sich entdeckt haben und das dann halt irgendwie auch vertieft haben, weil ich bin so ein Mensch und das gehört dann auch, da ziehe ich das immer so ein bisschen mit rein, so ob ich vielleicht doch so ein bisschen ADS habe. Ich probiere gerne sehr viele Dinge aus und ich kann mich immer wieder erneut für andere Sachen begeistern, was aber meistens einfach dann zur Folge hat, dass ich nichts so richtig mache. So, ich mache ganz viele Sachen. Ich fange immer wieder irgendwas Neues an und steigere mich da voll rein und dann bin ich da into it und habe da mega Spaß dran. Und irgendwann flacht das dann ab und dann mache ich was anderes und habe dann da super viel Spaß dran und kehre dann vielleicht irgendwann wieder zu dieser anderen Sache, die ich vorher gemacht habe, zurück. Und ich würde sagen, prinzipiell ist es ja eigentlich irgendwie eine ganz coole Eigenschaft. Also ich finde das schön, dass ich mich immer wieder mit verschiedenen Sachen irgendwie begeistern und beschäftigen kann. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das so geil finde, weil, keine Ahnung, ich glaube, es würde mich auch manchmal einfach mehr erfüllen, wenn ich einfach so eine Sache hätte, die ich so richtig gut kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich wollte nämlich auch gerade sagen, es ist halt exakt, was auch ich habe. So. Mhm. Eine Sache, die ich vielleicht noch hinzufügen will, ist, weil ich das schon mal ganz oft gesehen habe, dass Leute, die was gut beherrschen, ein bisschen stickig darauf sind, wenn man sowas sagt. Das ist immer aus der Perspektive von jemandem, der nichts kann, ist das immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Aber natürlich gehört halt super viel Arbeit eigentlich zu jeder.
Ja, natürlich,
Talent,
logisch.
Zu jedem Talent. Also man kann nicht malen, weil man talentiert ist, sondern weil man eine Affinität dafür hat und dann einfach so lange so viel Enthusiasmus dafür hat, dass man eben besser wird.
Mhm.
Und das ist, also, ich glaube, jeder Künstler hat irgendwo angefangen, wo er sich heute das anguckt und sagt, wow, das sieht scheiße aus. Und das Gleiche ist mit Musikern und Co.
Mhm.
Ich glaube, dass halt, natürlich hast du immer diese Lernkurve, aber es gibt halt Leute, die, ich glaube, du musst halt diese Begeisterung für eine Sache haben und die finden und dann quasi die Zeit und Energie haben, diese Begeisterung noch auszuleben. Ich glaube, das ist so das Problem, was ich halt bisher hatte, ist, dass ich halt, ich habe Begeisterung für viele Sachen, aber es hat nie, also das 3D-Druckzeug ist schon, glaube ich, das merkt man auch, wenn es halt alles funktioniert und nicht alles kaputt ist, aus meiner Schuld, weil ich dran rumgedoktert habe und irgendwas rumgelötet habe. Aber wenn alles funktioniert, dann merkt man, glaube ich, schon, dass ich schon eine Begeisterung dafür habe und auch schon sehr viel Zeit da reinstecken möchte, das cool zu machen und gut zu machen und das wirklich auch richtig hinzukriegen. Aber es hat halt so viele. Weißt du, wenn es jetzt nur darum gehen würde, ich lade mir ein Modell runter und druck das aus.
Mhm.
Easy.
Ja.
Würde ich jeden Tag machen. Ja. Könnte ich jetzt auch, weil jetzt alles funktioniert. Problem dabei ist, dass halt so Peripherie-Sachen, sag ich mal, dazu gehören zu dem, was ich eigentlich haben will. Weil ich will nicht ein 3D-gedrucktes Ding, was aussieht wie 3D-gedruckt. Ich will halt Sachen 3D-drucken, die dann aussehen wie die echten Props.
Ja,
so. Ich will also ein Lichtschwert 3D-drucken, aber es soll nicht aussehen wie aus Plastik.
Genau. Oder so. Irgendwas, keine Ahnung, wenn du was hast, was jetzt aus Holz wäre, dann willst du, dass es nicht aussieht wie Plastik, das aussieht wie Holz, sondern dass es eben aussieht wie Holz.
Genau.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Amben Rifle von Mandalorian drucke, für das ich übrigens alle Modelle Teile habe und das zusammensetzen kann, dann will ich, dass der Schaft auch aussieht wie Holz.
Ja.
Und vorne die Gabel aussieht wie Metall. Und das ist halt genau das. Und dazu brauche ich halt nicht nur die Fähigkeit, dass ich weiß, wie man Dinge dazu bearbeitet, dass sie die Oberflächenstruktur kriegen, die sie brauchen, sondern ich brauche halt auch sowas wie das Wissen, wie man mit einer Airbrush Farbe richtig auflegt. Mhm. Und dann gibt es aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel eben nicht die Amben Rifle, sondern hier jetzt den Tesseract, wo ich sage, okay, alle Modelle von einem Tesseract sind wortwörtlich einfach nur ein Würfel. Das ist halt, du lädst es runter und es ist einfach nur ein Würfel. Dazu brauche ich kein 3D-Modell. So, das kann ich auch einfach runterladen. Das kann ich auch selbst erstellen mit irgendeinem Programm.
Ja.
So, das ist nicht das Problem. Den Würfel im Blender zu machen, ist nicht das Problem. Was ich aber halt machen will, ist, dass in dem Würfel die Struktur ist, die aussieht wie der Tesseract, was also so eine Wolkenstruktur ist. So, und jetzt muss ich mir aber anlernen, wie funktioniert das mit Wolken? Also lese ich erstmal darüber nach, wie macht man eigentlich Wolken in 3D und stelle fest, das sind keine Objekte, sondern volumetrische Berechnung. Und dann kommt dieser Rattenschwanz dran von irgendwelchen zusätzlichen Sachen, die ich nicht kann, die halt alles so viel schwerer machen und weswegen ich dann das Interesse an allem verliere und mich einfach nur hinlege und sage, ich will schlafen.
Weißt
und
du,
das Gleiche war jetzt auch mit den anderen Sachen, warum ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht gedruckt habe für 2 Monate oder so. Also nicht großartig, war, ich habe den Schrank bekommen, wo alle 3D-Drucker rein sollen, damit es leise ist. Und dann war das Problem, dass der Punkt dieses Schrankes ja war, dass ich da drin filmen kann. Aber mein größter 3D-Drucker, mit dem ich die größten Sachen drucken möchte, weil er das größte Volumen hat, funktioniert nicht mit dem Raspberry Pi, weil er zu langsam ist und hängt sich immer wieder auf. Und das hat mich so frustriert, weil ich immer, was ich geändert habe, das hat immer wieder dazu geführt, dass ich was Neues kaufen musste und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr, neue Sachen zu kaufen, dass ich einfach aufgehört habe. Und jetzt am Wochenende habe ich wieder neue Sachen gekauft und die muss ich jetzt einbauen. Aber das ist halt so, das ist halt das, was mich halt daran hindert, das sind diese Grenzsachen, weil ich mir halt so ein Hobby ausgesucht habe, was so maximal viele verschiedene Elemente und Talente braucht.
Mhm. Weißt du was, glaube ich, also ich würde da jetzt auch einfach dich mit einziehen, Da bin ich jetzt einfach mal so, dass ich uns beide so einschätzen würde. Du sagst, dass du das auch kennst, dass man sich immer wieder für neue Sachen irgendwie schnell begeistern kann und dass halt andere Sachen dann einfach wieder in den Hintergrund rücken. So namentlich bei mir sind das vor allem jetzt so Sachen wie irgendwie die Fotografie und so ein Kram, weil es mir halt super viel Spaß eigentlich macht. Aber dafür mache ich es dann eigentlich zu wenig, als dass ich behaupten würde, es wäre mein Hobby und bin auch weit davon entfernt zu sagen, dass ich viele gute Fotos machen würde. So, ich bin, wenn ich Fotos mache, bin ich froh, wenn unter, weiß ich nicht, 100 Stück ist ein gutes dabei, so nach dem Motto.
Ja.
Und ich glaube so ein bisschen, es ist mein Problem, ich würde sagen, es ist unser Problem. Ich habe das schon ganz oft in verschiedenen Videos gehört, die Das waren jetzt nicht mal themenspezifisch irgendwie Motivationsvideos oder so, sondern ich glaube auch einfach innerhalb von verschiedenen Beschäftigungsarten und verschiedenen Dingen, die ich mir angeguckt habe, ist es ganz oft gefallen, dieses Ding, das kennen bestimmt auch viele von den Zuhörern, dass man sagt, wenn du was Neues anfängst und was Neues lernst, die ersten 90% sind mega easy. Die steckst du super schnell weg, so das Handwerk, um die grundlegenden Sachen zu legen. Aber die letzten 10%, um es dann wirklich gut zu können und auch richtig geile Ergebnisse zu haben. Egal was es ist, egal ob das jetzt ist, dass du geile Fotos machst oder dass du geile 3D-Drucke machst oder dass du übel der Crack in Civilization 6 wirst. So, die Grundlagen zu verstehen, kriegt man garantiert hin. Diese 90% easy. Aber ist dann auch wirklich richtig zu verinnerlichen und wirklich eine Ahnung von zu haben. Diese letzten 10% sind, egal um was es geht, sie sind so scheiße schwierig. Sie sind so scheiße schwierig. Das halt durchzuziehen vor allem. Und da habe ich, glaube ich, einfach ein großes Problem, dass ich diese letzten 10% oft nicht gehe.
Ich habe auch so, muss ich ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Sache lässt sich auch bei beim Nerd Factory, bei unserem Kanal anwenden. Sag ich so bewusst unser Kanal, weil du genauso dran schuld bist wie ich. Ich will dich damit reinziehen, ja? Ist nicht nur meine Schuld.
Nee, das ist so, ist okay.
Wir haben halt die Möglichkeit eigentlich da und die Freiheit, da richtig krasse Sachen zu machen. Und sicherlich werden jetzt einige von den Zuhörern sagen, ey, deine Videos sind super oder eure Videos sind super und jetzt macht ihr euch nicht so. Aber ich denke mir immer mal wieder so, und das ist vielleicht eine Art von Perfektionismus, die nicht sein müsste, weil die Leute auf dem Klo sitzen und das auf ihrem Handy gucken, aber auf ihrem 7-Zoll-Handy gucken. Aber ich denke mir manchmal so dieser letzte Schritt, was die Optik angeht, der letzte Schritt, was den Schnitt angeht, was das Storytelling eines Videos angeht, im Sinne von, klar, wir machen jetzt keine fiktiven Videos, aber halt, was so diesen, was ich auch zu dir immer in den Recherchesachen ganz oft sage, dieser Spannungsbogen, den wir versuchen wollen, ein Video aufzubauen, oder eben dieser letzte Schritt, wirklich Sachen so vorzubereiten, dass es nicht last minute ist oder wirkt, sondern dass wir wirklich Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen, das Beste daraus zu machen, was es ist, den haben wir bisher nicht so oft gemacht. Also es gab ein paar Videos, aber das habe ich jetzt auch zum Beispiel bei diesen praktischen Videos. Das Mandalorian-Video mit dem Helm hat sehr gut angefangen von der Konzeption und ist gnadenlos gescheitert. Und das Gleiche hatten wir mit das Schulterstück von Mandalorian. Da hatten wir auch einen Plan und dann hat sich das so verschoben wegen irgendwelchen Sachen und dann ist es auch wieder nur so halbgar gewesen. Es war ein okayes Video und die Leute haben es geguckt, die es geguckt haben. Aber es hätte besser sein können. Und das ist halt so das, was ich mir immer wieder denke. Und das sind nun mal die einzigen zwei Sachen, die ich mache. Also ich mache halt, wenn, 3D-Druck und halt YouTube. Und YouTube ist natürlich auch mein Job und sowas, aber es ist halt so, keine Ahnung, ich gucke mir dann andere Leute an und denke mir, okay, die haben auch ganz andere Voraussetzungen und so. Also, weißt du, sowas wie New Rockstars, die machen halt mit einem Video, die bringen halt irgendwie jeden Tag die Woche ein Video gefühlt.
Ja.
Oder vielleicht so mindestens 4-5 Videos die Woche. Und jedes davon macht halt ein paar hunderttausend Aufrufe. Nur für euch Zuschauer umgerechnet, das sind definitiv fünfstellige Beträge im Monat, die einnehmen. Jetzt weißt du nicht, wie viele Leute die beschäftigen und so, wie viel dann noch übrig bleibt. Aber und
was daran halt so krass ist, also das soll sich auch gar nicht, also das ist auch klar, gar nicht anneidend oder so gemeint.
Ja.
Ich find das halt da zum Beispiel so super krass, weil die Videos trotzdem, die sind quantitativ übel krass am Start und die Videos sind qualitativ trotzdem echt gut.
Ja, natürlich, weil die, glaube ich, auch mehr Manpower haben. Also die haben halt wirklich, die haben halt, ich glaube, dass Eric Ross primär, der ist zwar, der steuert das, glaube ich, primär, aber der schreibt vielleicht nicht unbedingt selber Texte.
So, also wenn der das alles selber machen würde, dann,
Nee, alles sowieso nicht, aber
get a holiday.
Ich weiß halt nicht, wie der Ablauf bei denen ist. Bei uns ist es ja eher so, dass ich halt sage, hey Dominik, willst du das machen? Und dann reden wir darüber und dann machst du das.
Ja.
Oder ich mache halt einfach direkt was und schreib's. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn halt die Aufteilung, bei denen ist vielleicht die Aufteilung so, dass sie halt irgendwie 3-4 Redakteure haben. Jeder von denen schreibt ein Video und Eric Ross setzt sich halt hin und liest sie alle ein und hat aber die Redakteure instruiert, in welche Richtung es gehen soll. Aber die sind alle informiert genug auch, um das auch selber genauso zu schreiben, wie er es haben wollen würde und macht dann vielleicht noch letzte Tweaks dran. Eine Sache, die wir zwar auch machen, aber eben in kleinerem Maßstab halt, weil du jetzt halt nicht nur für Nerd Factory Sachen machst.
Yes.
Aber das Ding ist so, die Geschwindigkeit, in der die das hinkriegen, finde ich halt beeindruckend. Die Leistung und die Qualität. Ich meine, die haben natürlich das optische beispielsweise ist so weit runter reduziert, dass es am Sinn. Also, der kann halt zu Hause sitzen und hat eine blaue Wand. So. Mhm. Eine blaue Wand und eine Kamera. So. Und dann geht es halt sicherlich direkt zu einem Cutter, der halt direkt den Schnitt machen kann, während er schon die nächsten Sachen recherchiert. So, das ist halt, sowas haben wir halt gerade nicht. Und das ist natürlich ein Ziel, was wir uns auch noch aufbauen und versuchen weiter zu machen, wenn wir dann aus dem Homeoffice raus sind, dass wir das besser hinkriegen. Aber das ist halt so. Das ist halt so das, was ich mir denke, ist der große, der inhaltliche Unterschied zwischen uns und einem Kanal, der jetzt 300.000 Aufrufe mit dem gleichen Video macht, mit dem gleichen Thema, Recaps beispielsweise, der ist halt, der inhaltliche Unterschied ist nicht wirklich da.
Mhm.
So, ich würde bei manchen Sachen sagen, sogar sagen, dass wir besser sind als die.
Ja, ja,
aber, schon. Oder detailreicher, was heißt besser, aber ja. Detailreicher.
Also in manchen Recaps würde ich schon sagen, ja. Dass wir auf jeden Fall mehr Sachen noch erwähnt haben, die bei denen vielleicht einfach unten durchgefallen sind.
Ja, und dann denke ich mir halt so, okay, aber es ist halt, ich gucke mir halt unsere Sachen an und denke mir, es ist halt nicht trotzdem nicht so gut. Es ist nicht so gut geworden wie das von denen. So, warum? Die haben bessere Animationen. Das ist vielleicht ein bisschen schöner, polierter drumherum, weißt du? Mhm. Die haben Sounds für immer wenn ein neuer Fakt kommt, kommt oben eine Zahl in die Ecke und ein Sound dazu. Das haben wir nicht. Könnten wir machen. Haben wir das gemacht? Nee. Will ich das gerade machen? Kein Bock. Kein Bock, After Effects anzuschmeißen und was Neues zu designen. Aber theoretisch sind das so Sachen. Und ich glaube, das lässt sich halt super auch auf alles andere anwenden. Also eben auch auf zum Beispiel die 3D-Druckgeschichte oder auch die Sache mit den gut in einem Videospiel werden, Anführungsstrichen.
Mhm.
Das ist halt so, wie du es halt sagst, so, ich habe halt irgendwie nicht gelernt in meinem Leben, diese letzten Prozente zu machen.
Ja.
So.
Ja.
Und ich weiß halt
das,
nicht,
das, da geht,
woran das
geht
mir
ganz genauso. Ja, keine Ahnung.
Und ich glaube, das ist halt, du brauchst halt diese Affinität und diese Leidenschaft dafür in den letzten Prozenten. Aber bei mir scheitert es dann, dass ich halt dann zum Beispiel denke, ah, wenn ich jetzt den ganzen Abend am 3D-Drucker rumschraube, ist meine Freundin genervt. So, ja. Dann höre ich mal lieber auf. So viel, so wichtig ist es dann auch nicht. Und dann lasse ich es wieder fallen. Und ich glaube, das ist vielleicht genau der Punkt, wo andere Leute dann eher sagen so, hey, Schatz, ist das in Ordnung, wenn ich das heute Abend mache? Ich will dich nicht nerven, aber ich würde mich gerne damit beschäftigen. Und dann halt einfach die Leidenschaft groß genug ist, es dann zu machen und irgendwie hinzubekommen, dass es halt niemanden nervt und man es trotzdem machen kann, in dem Fall jetzt beispielsweise. Und ich frage mich, ob das eine Erziehungssache ist oder eine, womit man einfach geboren wird. Also ist das was meine Eltern falsch gemacht haben oder ist das einfach so genetisch bedingt?
Vielleicht. Also meine Eltern waren in vielen Sachen oft sehr, sehr streng, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dadurch sind dann Sachen, die eigentlich Spaß machen hätten können, mehr zu so einer Sache geworden, dass ich sie machen muss. Und vielleicht hat sich das dadurch dann irgendwie dahin entwickelt, dass ich jetzt Probleme damit habe, dann, sobald es irgendwie anstrengender und fordernder wird, eben, dass ich dann eher den Spaß wieder daran verliere, weil es mir dann wieder wie ein Müssen und nicht wie ein ich mache es, weil es mir Spaß macht, vorkommt, könnte ich mir vorstellen.
Ich frage mich halt,
weil ich glaube, das ist, ich glaube da ganz fest dran, dass es ein Problem ist, an dem man arbeiten kann, dass man das auch verbessern kann an sich selber. Ne? So Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja, ne, wir sind ja alle, in 3 Jahren sind wir alle nicht mehr dieselben Menschen wie die wir jetzt sind. Also zumindest nicht so zu 100%. Und ich frage mich aber halt, wie, also was kann ich denn tun, damit ich an Dingen, die mir Spaß machen, eigentlich auch auf diesen letzten 10% weiterhin Spaß habe und, keine Ahnung, ein super krasser Gitarrespieler werde, ein übler Fotograf werde, ein mega krasser, weiß ich nicht, Counter-Strike, CSGO-Profi werde, whatever. So, das ist jetzt, ne, sind alles nur Beispiele lose in den Raum geworfen. Und ja, vor allem wahrscheinlich ist so der erste Step zu sagen, sich nicht zu viel vornehmen. Logisch, ich will nicht 5 Sachen auf einmal machen. Aber wie kriege ich das hin, wenn ich eine Sache habe, die mir wirklich viel Spaß macht, dass ich das dann auch weiter durchziehe, so, um da halt so, auch...
Das Ding ist halt, eine Problematik, die ich da immer sehe, ist halt, immer wenn du sowas sagst, und das wird auch hier zu kommen, gut, hier gibt es keine Kommentarsektion, deswegen ist es immer ein bisschen angenehmer auf Spotify, weil die Hürde, dass irgendwie einem was dann vorschreibt und irgendwelche tollen Ratschläge gibt, die man vielleicht, in dem Fall wäre es vielleicht sogar ganz gut, aber bei manchen anderen Sachen, die man so sagt, die ist dann größer.
Mhm.
Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel es um Sport ging bei mir, kam halt immer wieder der Satz, ja, das Sport soll ja Spaß machen. Und du, also, ne, du musst ja Spaß dran haben. So, das ist ja das Erste, was wichtig ist. Und wenn du es dann machst, den Sport, und das jetzt wie ich auf Social Media teilst, dann kommen Leute und sagen, na, fühlst du dich jetzt nicht viel besser? Und das ist so ein, das ist eigentlich, ernsthaft, das ist eine versteckte Beleidigung. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Und
ich glaube nicht, dass das bewusst ist.
Man merkt das vielleicht
auch
gar nicht. Nee, das ist auch überhaupt nicht bewusst. Aber das ist so eine Angewohnheit, die halt super viele Leute haben. Und das habe ich neulich erst richtig realisiert, als ich das, ich glaube, auf TikTok oder so gesehen habe, wo jemand meinte, wenn sie, das war eine Frau, und die meinte, ja, wenn sie sich mal, sie fühlt sich halt sehr oft sehr scheiße, wegen irgendwie halt Depressionsproblemen. Und wenn sie dann mal sich richtig die Energie doch mal nimmt und sich beispielsweise hübsch macht und so, und dann halt ein Foto davon postet, dann kommt halt sowas in die Richtung von den Freunden. Kommt halt so, guck mal, jetzt fühlst du dich doch gleich viel besser. Und es ist so, nee, das ist halt, das hilft halt nicht. Ja. Weil das ist halt eine versteckte, das ist halt so, hey, du Idiot, mach das doch immer. Genau. Mach das doch anders, was du sonst machst. So, und das ist
halt
eine,
vor allem impliziert das halt auch einfach unterbewusst für dich, dass du dich halt automatisch scheiße fühlst, wenn du es nicht machst.
Genau.
Und dass du
also
dich halt,
ich finde halt,
dass du
wenn,
dich,
ja.
Also, dass du dich halt nicht gut fühlen darfst, oder nicht gut fühlen kannst, wenn du das eben nicht machst, das kommt da halt mit bei.
Also erstens das, aber es ist halt auch so eine, es ist so ein Zwang, der dadurch entsteht. Das ist halt so dieses, das ist super schwer jetzt gerade zu beschreiben, aber es ist halt, wenn ich jetzt, wenn ich Sport gemacht habe, ja, und jeder, der da irgendwie mir länger als 2 Wochen irgendwo folgt oder mich halbwegs kennt, weiß, dass mir das unglaublich schwer fällt, generell Routinen zu haben, aber eine Routine eben in dieser Sportnummer vor allem aufzubauen. Und wenn ich dann einmal es schaffe, Sport zu machen, und dann kommen halt ganz viele Leute und sagen sowas wie, ja, jetzt fühlst du dich auch gleich viel besser. Siehst du, das ist doch viel, ist doch gar nicht so schwer. Sowas, weißt du? Dann habe ich direkt wieder keinen Bock drauf, das weiterzumachen, weil ich halt keinen Bock habe drauf, eine Sache, die für mich so schwer ist, bei der ich mich extra überwinde, dann von den Leuten so behandelt zu werden, als ob sie schon von vornherein wissen, dass ich es nicht nochmal mache. So. Oder halt dieses so, diesen Zwang, diesen Druck. Ich hasse das, wenn Leute sagen, ja, du brauchst nur Druck, du musst nur Druck machen. So, nee, es gibt halt, jeder Mensch funktioniert anders. Es gibt sicherlich Leute, die besser funktionieren, wenn Druck auf ihn lastet. Bei mir ist das definitiv nicht so. Und dieses, ja, jetzt fühlst du dich doch direkt viel besser, ist halt nicht nur falsch, weil ich mich definitiv nach Sport nie besser fühle, sondern immer scheiße, weil mir alles wehtut und ich komplett außer Atem bin und ich einfach lieber auf der Couch liegen würde und Chicken Nuggets essen würde, als Sport zu machen. Immer. Und egal, wie gut mir das tut, selbst wenn ich das 3 Jahre lang gemacht habe und gar keine Probleme damit habe, selbst dann würde ich, glaube ich, lieber auf der Couch liegen und Chicken Nuggets essen, als Sport zu machen. Aber es ist halt so, wenn dann jemand kommt und halt mir sagt, hey, du hast Sport gemacht? Richtig geil. Ich bin richtig stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Ist es was ganz anderes. Und das ist halt, das ist das, was ich brauche. Ich brauche halt, dass wenn ich was 3D drucke beispielsweise, das ist jetzt auch doofes Beispiel vielleicht, aber dass wenn ich was 3D drucke, dass dann jemand sagt, cool, das sieht richtig gut aus. Ja. Und deswegen poste ich sowas zum Beispiel auf Instagram, weil ich halt weiß, dass viele von meinen Followern halt genau sowas machen. Also diese Postgeschichte, die mit Sport war halt auch so, dass ich das gepostet habe, und es waren natürlich 2, 3 Leute, die gesagt haben, es fühlt sich gleich viel besser. Aber super viele Leute haben gesagt, krass, mega stolz auf dich, dass du es geschafft hast. Du hast mich inspiriert, dass ich jetzt auch anfangen will, mit Sport zu machen. Kannst du mir schicken, welche Übungen du machst und sowas. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich super viel Sport gemacht habe seitdem. Ich habe danach noch 2 oder 3 Mal was gemacht und so. Und ich muss jetzt mal wieder dann ein bisschen die Geschwindigkeit hochdrehen, das zu machen auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht, weil ich übelst buff werden will, sondern einfach, weil ich mich nur nicht mehr scheiße fühlen will.
Ja, weil es einfach gesund für den Körper ist.
Genau. Ja. Es ist halt, also ich bewege mich halt gar nicht aktuell und esse und trinke Cola und Energy Drinks und andere Sachen mit Zucker und irgendwelche anderen Aufputschmittel, und es ist halt einfach nicht gut. Ich sollte halt einfach, um dem entgegenzuwirken, auch ein bisschen Sport machen. Aber das, ja, der Punkt ist halt, wenn ich halt positive Bestärkung bekomme, statt dieses nicht wirklich positiven Condescending-Zeugs, wo Leute dann halt sagen, ja, halt sowas wie, ja, fühlt sich jetzt viel besser, geht's mir halt besser. damit. Und ich glaube, das ist halt so das, was vielleicht, warum ich auch mir vorstellen könnte, dass es ein bisschen was mit der Erziehung zu tun hat, weil wenn du als Kind neue Sachen anfängst und deine Eltern dich dann bestärken, egal wie scheiße du bist, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn du oder anders, dass sie halt bestärken, dass du es versuchst, als dass sie
als zu sagen, sich ja, also
unter Druck setzen.
Ja, genau. Also so von wegen, du musst dieses und jenes machen oder wenn du jetzt anfängst und, keine Ahnung, spielst Gitarre und dann ist so, dann kommt vielleicht so ein Satz, ja, klingt ja ganz gut, aber jetzt fleißig weitermachen oder...
Genau, jetzt fleißig weitermachen. Das genau. Ist halt so, das, genau das.
Das impliziert dann im Prinzip halt schon wieder so, ja, ist halt noch nicht mega geil, was du da gerade machst.
Und du kannst es halt so leicht anders machen, weißt du? Zum Beispiel, ich habe vorhin mit Philipp geredet und er hat halt sich so ein paar Gedanken gemacht wegen seinen Stream-Sachen und sowas. Und ich meinte, Philipp, und das meinte ich auch wirklich genau so, Philipp, ich find's toll, wie weit du schon gekommen bist damit. Und ich find's gut, wie du das machst. Und ich find's toll, wie du das durchgezogen hast und wie weit du damit gekommen bist. Und das ist halt genau das so. Das ist halt, auch wenn du jetzt mit Stream anfängst, ja? Und man fängt halt mit Stream an, dann hat man halt noch nicht so mega viele Zuschauer. Aber wenn du das durchziehst und das machst und da wirklich weiter Spaß dran hast, dann wächst du weiter und das ist halt toll und das fühlt sich halt auch toll an. Wenn dann aber jemand kommt und sagt,
da gucken dir aber nicht viele Leute zu. Warum machst denn du das?
Es ist halt ein Unterschied, nee, pass auf, nee, das ist halt negativ, das ist schon negativ, aber es ist halt, wenn jetzt, ich kann mir vorstellen, dass jemand zum Beispiel es gutmeinend kommt und sagt, bald hast du 100 Zuschauer. Aber das ist ja gar nicht das, was du, weißt du, was du hören willst, ist ja geil, wie du das machst.
Ja.
Aber wenn dir jetzt jemand sagt, du hast 30 Zuschauer, bald hast du 100.
Aha, dann
oder sowas wie, was ich auch ganz oft lese unter den Kommentaren, du hast 1 Million Abonnenten verdient. Weißt du, ich weiß, dass das super lieb gemeint ist. Und das ist auch nicht so schlimm tatsächlich, dieses, du hast das und das verdient. Aber so, das wirkt, das, weißt du, wie das wirkt so her, aber ja, irgendwas machst du falsch.
Ich kann es gerade auch ganz schwer in Worte fassen, weil auch wenn jemand sagt, so, boah, krass, du hast schon 30 Zuschauer, bald hast du bestimmt 100, das ist dann ja nicht böse gemeint und prinzipiell wahrscheinlich gut gemeint von der Person, aber das kann halt implizieren, ich will auch nicht sagen, dass es bei jedem automatisch so ist, aber das kann halt bei einer Person dann einfach auslösen, dass man sich denkt, aber warum habe ich denn jetzt keine 100 Zuschauer? Wollen mich nicht mehr Leute sehen. Warum habe ich denn nur 30? Und ich denke mal, also ich sitze jetzt halt hier und habe das letzte Mal vor 6 oder 7 Jahren, ich habe vorhin mal ins Dashboard geguckt, einen Stream gehabt und ich habe mich halt gefreut, wenn da irgendwie 2 Leute waren, so nach dem Motto. Aber das kann halt dann einfach, also das würde ich auch von mir behaupten, dass ich da definitiv eine Person bin, wenn mir jemand das sagen würde, krass, du hast jetzt 30 Zuschauer, bald hast du bestimmt 100, dann fängt es bei mir an zu rattern, warum denn nur 30, also warum, also
ja, genau.
Und wie lang und wann und das dauert dann vielleicht 2 Jahre und dann sitzt du aber 2 Jahre da und freust dich nicht darüber, dass du 30 Zuschauer hast, sondern...
Ja, oder 50 oder 60 oder irgendwas, genau, weißt du, das sondern, ist halt...
Weil genau, du wartest dann darauf, dass dann dieser Moment kommt. Und das ist halt, ja, das ist,
Das ist halt, ja, das, also ich bin mir sicher, dass viele Leute, die jetzt zuhören, da denken, oh ja, aber sich vielleicht sogar ein bisschen angegriffen fühlen davon. Das ist nicht als Angriff gemeint, sondern nur als gut gemeinter Ratschlag, weil viel, natürlich meint man das nicht so. Aber ganz oft ist es scheißegal, wie man es meint. Weil es kommt halt auf eine gewisse Art und Weise an und dann ist der Schaden da. So. Gerade bei Leuten, die so ein bisschen sind wie wir, sehr empfindliche Menschen, die sich zu viele Gedanken machen, die dann nachts wach liegen und dann kommt ihnen dieser Gedanke in den Kopf, dass jemand gesagt hat, krass, zum Beispiel bei mir hat jemand irgendwie kommentiert vor ein paar Wochen und dass ich mich daran erinnere jetzt noch, ist schon eine große Sache und zeigt eigentlich, wie sehr sich das einbrennt, hat kommentiert irgendwas in die Richtung von, krass, du hast jetzt aber schon echt lange nur 185 Abonnenten, 185.000 Abonnenten. Und das ist so, ja. Ja, das stimmt. Und das ist, warum eigentlich? Warum haben wir so, warum, wir kriegen jeden Monat 3.000 dazu, wieso verlieren wir ständig Abonnenten? Warum kommen wir nicht weiter? Wir hatten Monate, der Dezember, da haben wir fast 4000 Abonnenten dazu gemacht, aber wir haben trotzdem nicht mehr Abonnenten. Mhm. Also haben wir offensichtlich ja auch jede Menge Leute da verloren wieder zwischendurch. Wo sind die alle hin? Warum sind die gegangen? Was habe ich falsch gemacht? Ist es, weil ich das gesagt habe oder hätte ich andere Themen behandeln sollen? Hätte ich bei Star Wars bleiben sollen? Sowas. Und dann rattert das und dann fühle ich mich halt scheiße. Ja. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr, das zu machen, weil man sich konstant denkt, was mache ich falsch? Warum bin ich nicht besser?
Ja.
Und das greift eigentlich sehr gut zu dem anderen Ding und eben auch generell zu Talenten. Und ich glaube, dass diese Kommunikationsart, dass Leute so ihre Sachen so komisch formulieren und das teilweise aber auch bewusst machen. Also es gibt natürlich viel ist es unterbewusst und einfach Gewohnheit, weil das halt so gemacht wird. Mhm. Aber irgendwann wurde das bewusst in diese Gesellschaft so eingeführt. Und du hast es ja immer wieder, dass Leute, was ich ja eben gerade schon meinte, halt sagen, dir fehlt der Druck. So, weißt du? Oder halt solche Geschichten. So von wegen, sie verwechseln Demütigung mit Motivation.
Mhm.
So.
Ja, ja.
Und für mich ist es halt nicht motivierend, daran erinnert zu werden, dass ich noch nicht so gut wie jemand anderes bin.
Das soll auch ganz klar, das möchte ich, dass mir vorhin irgendwann gerade mal so in den Kopf gekommen, das soll auch gar nicht jetzt irgendwie heißen, dass man jetzt alles und jeden immer Bauchpinseln soll und immer...
Nee.
Also das darf man auch nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dann den Leuten immer nur zu sagen, egal was sie machen, das ist aber so toll und bla bli blub, sondern einfach... Ja, irgendwie, es geht mehr darum, eigentlich irgendwie ein bisschen darauf zu achten, wie man was formuliert. So, mir ist es nämlich zum Beispiel zum allerersten Mal, das hat jetzt eigentlich mit diesem ganzen Thema nicht wirklich was zu tun, aber mir ist es zum Beispiel das zum allerersten Mal aufgefallen und ich bin da auch bis heute nicht frei von und mache auch immer noch solche, tritt immer noch in so kleine Fettnäpfchen irgendwie. Aber ich versuche halt auch halbwegs darauf zu achten, wie ich mit verschiedenen Leuten auch rede und versuche halt irgendwie Worte zu wählen, wo ich halt weiß oder wo ich zumindest versuche, dass sie so bei der Person ankommen, wie ich sie auch meine. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich mit meiner Freundin, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwas geguckt oder wir haben über irgendwas gesprochen oder ein Videospiel gespielt, I don't know. Aber ich habe sehr oft ihr gegenüber und auch anderen Personen, mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, immer mal wieder gesagt, wenn es um irgendwas ging, was für mich eine Selbstverständlichkeit war, etwas zu kennen, sei es ein Videospiel, ein Schauspieler, ein Musikstück, ein Fernsehsender, irgendwas zu essen, ganz egal was, was für mich normal war, das zu kennen und auch in meinem näheren Bekanntenkreis war es auch normal, das zu kennen. Und wenn ich dann eine Person getroffen habe, die gesagt hat, dass sie das nicht kennt, dann war meine Reaktion halt immer ganz schockiert so, wie, du kennst das nicht.
Ja.
Und das war nicht böse gemeint, sondern das war nur für mich so, weil es für mich so normal war, das zu kennen, war ich dann so schockiert, dass jemand, bei dem ich eigentlich erwarten würde, dass die Person das auch kennt, dann war ich halt schockiert, dass sie das nicht kennt. Und da hat meine Freundin halt irgendwann gesagt so, hey, kannst du das vielleicht nicht sagen oder zumindest nicht so sagen, weil ich fühle mich dann halt doof oder ich fühle mich halt dumm, wenn du mir halt so total schockiert sagst, dass ich das nicht kenne. Weil ich kann da ja nichts für, dass ich das nicht kenne. Und da hat es dann bei mir mal Klick gemacht, dass ich mir so dachte so, ja scheiße, ich meine das gar nicht so, aber das ergibt sich mir, dass ich eine Person dadurch vielleicht kacke fühlen kann, weil sie dann das Gefühl bekommt, ich habe im Leben was falsch gemacht, weil ich dieses Ding, was offensichtlich jeder kennt, nicht kenne.
Ja, oder auch einfach nur, dass halt man das Gegenüber kriegt dann halt das Gefühl, dass es halt ungebildet ist oder dumm.
Ja, genau,
so.
Genau.
Und ja, das ist halt aber, ja, das geht genau in dieselbe Richtung, dass es halt so eine Sache ist, man macht es so automatisch, man hat halt so gewisse Sachen drin und so, ich habe auch so das Gefühl, dass es gerade in den letzten Jahren bei mir so dazu gekommen ist, dass ich halt festgestellt habe, viel... wie ich mich gegenüber anderen Leuten verhalte, ist sehr unempathisch immer gewesen und ich habe nie so wirklich richtig darüber nachgedacht, wie sich das Gegenüber fühlt.
Mhm.
So. Und dann kommt halt immer so, ja, so habe ich das ja nicht gemeint. Aber das ist halt scheißegal. So, das ist halt wirklich scheißegal, wie du was meinst.
Ja.
Wenn du jemanden was an den Kopf haust, was ihn verletzt, dann verletzt ihn das. Und dann kannst du es nicht mehr zurücknehmen. Dann kannst du nicht sagen, so habe ich es nicht gemeint und die andere Person ist dann nicht mehr verletzt. So. Du machst dir ja trotzdem Gedanken darüber.
Du kannst dich entschuldigen, du kannst sagen, dass du es nicht so gemeint hast und vor allem, dass du jetzt darauf achtest, es in Zukunft besser zu machen.
Ja, das stimmt. Das macht den Moment jetzt nicht unbedingt besser.
Genau.
Aber es ist halt, es hilft generell. Das ja. ist dann schon besser. Es ist auch, genau das ist zum Beispiel auch so eine Sache schon wieder. Das ist ja fast schon so Meta da drin. Es reicht schon, wie du danach sagst, wie du es, dass du es nicht so gemeint hast. Ja. Aber wenn du sagst, Mann, so habe ich es nicht gemeint, ist das halt wieder eine Anschuldigung.
So an. Genau, stell
das
dich
ist wieder
nicht
so eine Anschuldigung. Ja, genau.
Sagst du nämlich,
das ist eine Anschuldigung so, Mann, du bist aber auch heute schon.
Ja. Oh. Genau, dann wählst du es halt darauf ab, dass ja. die Person sich schlecht fühlt, weil das die genau. Schuld der Person ist.
Ja, genau. Also das ist halt, eine Person fühlt sich dann eh schon scheiße und dann machst du ihr noch ein Schuldgefühl, weil sie dann die Person ist, die dann in diesem Moment die Situation schwieriger gemacht hat, damit, dass sie geäußert hat, dass sie sich schlecht fühlt. Und das ist halt zum Beispiel, wie ich auf meinem Discord, ihr könnt übrigens gerne auf meinen Discord kommen, falls ihr da noch nicht seid, und mitreden, wie, was ich versuche da jetzt immer sehr, sehr stark durchzusetzen, ist Empathie, wenn jemand halt, also ne, ein paar Späße hier und da ist ja okay, aber wenn jemand sich wirklich verletzt fühlt und sagt, ich fühle mich verletzt, dann ist die Antwort nicht, oh, so also habe ich das nicht gemeint, sondern die Antwort ist Entschuldigung.
Ja.
So. Und es ist, wenn du jemanden auf die Füße trittst und der sagt, das fand ich nicht cool, dass du es gesagt hast, dann hast du dich zu entschuldigen. Dann, das ist einfach ein Punkt. Du ja. hast nichts zu sagen, du hast nichts zu verargumentieren, dass du im Recht bist, Sachen zu sagen, die andere verletzen, auch weil du sie nicht so meinst oder weil die Leute zu empfindlich sind. Nein, die Leute sind so empfindlich, wie sie sind. Das ist nun mal so. Daran können sie nichts ändern. Wenn sie etwas verletzt, dann verletzt sie etwas. Und wenn dein Ego es nicht zulässt, dass du in dem Moment das zurücknimmst und sagst, ach, tut mir leid, ich wollte nicht dich verletzen damit, und das halt aufrichtig von dir aus sagst, ohne Aufforderung, dann solltest du mal überlegen, was mit dir nicht stimmt. Weil das sind halt einfach so, das sind so archaische Sachen, die halt einfach meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft inzwischen eigentlich nichts mehr zu suchen haben. Und die halt irgendwie auch dann in die Richtung gehen, ja, also, ich habe das halt ganz oft mit auch Leuten aus unserem Altersbereich so, die halt dann einfach noch nicht so ganz verstanden haben, dass es für manche Leute wirklich was bedeutet, wie man mit ihnen redet. Dass es halt nicht so ein Ding ist, was man halt einfach wegwischen kann. Weil bei manchen, ich kenne manche Leute, die so sind, dann sagst du, so habe ich es nicht gemeint. Dann sagst du, ach so, und dann gehen sie weiter. Oh gut, dann ist ja nicht so schlimm.
Ja.
Aber ich kenne halt genauso viele und vor allem sehr viele mehr, glaube ich, Leute, die halt da hast du eine falsche Sache gesagt und die zermartern sich den kompletten Tag den Kopf darüber. Und das will man ja eigentlich nicht. Also ich will das nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Lust, dass Leute sich wegen mir schlecht fühlen.
Nee, also und da habe ich ja nichts
von. Definitiv mache ich das also, immer noch sehr oft.
Ja, natürlich. Also das meinte ich ja vorhin auch schon. Also ich kann mich da auch, weiß Gott, nicht von freisprechen, weil das ist ein stetiger Prozess, wo man aber auch einfach ein bisschen, ein Stück weit willensfähig zu sein muss, das eben auch einfach sich mal Gedanken auf darüber zu machen. Und ich kann nicht verstehen, wenn Leute das nicht so sehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Weil dann frage ich mich halt, ja, aber
das Ding ist, aber ich verstehe nicht, warum es so viele Leute gibt, die dagegen argumentieren.
Ja. Weil ich finde, da gibt es halt nichts dran, gegen zu argumentieren. Ja, ne?
Ja.
Genau, richtig. Das gibt es halt einfach nicht, weil das im Prinzip bedeutet das nur, wenn du da ein Gegenargument gegenbringst, dann heißt das eigentlich nur, dann sagst du damit nur aus, dass du dich nicht verbessern oder verändern möchtest und dass es dir egal ist, dass du Menschen mit deinen Äußerungen und deinem Verhalten halt verletzt. Und das halt einfach nur dann mit der Einstellung halt rumläufst, ja, ich bin halt so. Und das ist halt so,
das Ding
ja,
ist, wow. Es gibt viele Leute, und ich bin mir auch sicher in den Kommentaren, und das hatte ich auch schon ein paar Mal auf Twitter jetzt, die halt so sind. Das hatte ich mit neulich erst ganz groß in eine Debatte auf Twitter. Und zwar, da ging es auch darum, dass jemand halt meinte, ja, ich habe genug andere Probleme und wenn mir jemand sagt, dass er ein anderes Pronoun hat, dann verwende ich das auch ab dann. Aber ich will mir jetzt nicht vorher Gedanken darum machen. So.
Mhm.
Und das ist halt, da ging es um Gendern und sowas. Und dann meinte ich halt so, ja, aber warum? Also was hat das damit zu tun? So, sag halt, also es ist so einfach, das generalisierende Maskulinum, einfach sowas wie Person zu nehmen. So.
Ja.
Ja. Jemand.
Ja.
So. Und dann gibt es natürlich, dann gibt es Leute, die dann sagen, ja, je Mensch und so. Das war mal ein Meme, ist dann irgendwann zu tatsächlich einer Strömung innerhalb der Gender-Geschichte da geworden, die dann wollen, dass man je Mensch sagt. Hm. Das kann sein, dass das für manche Leute auch verletzend ist, wenn man jemand sagt. Das Problem ist nur, dass das Mann da drin, geht nicht wirklich auf Mann zurück, aber ja, also auf Mann.
Genau, richtig.
Aber vielleicht doch. Also,
ich bin linguistisch zu wenig geschult drin.
Also ich finde, das ist halt schon eine Stufe so komplex,
ja.
Sprachanalytisch,
ja.
Welcher Gender jetzt hinter dem Wort jemand steckt. Und ich weiß nicht, ob je Mensch wirklich die Lösung ist für
das
dieses
Problem.
Das
ist dann ja auch was Ähnliches. Also dann müsste man sich ja oder könnte man sich ja, im Englischen ist es ja theoretisch relativ einfach, was das Gendern angeht, weil da einfach viele Begriffe, die sind halt einfach
ja.
und the, da haben sie es halt gut. Aber rein theoretisch könnte man das jetzt halt auch darauf ausweiten, dass man halt sagt, okay, du hast, ja okay, gut, aber vielleicht passt es da dann wieder, weil du hast Mankind, was offensichtlich das Wort Man drin hat, aber in Woman hast du ja auch in der Einzahl das Wort Man quasi mit drin. Und dann könnte man jetzt damit argumentieren, okay, bei Mankind ist ja sowohl der Mann als auch die Frau mit drin. Ich finde, Gendern ist ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema, aber auch ein super kompliziertes Thema. Und ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass sich da alle Seiten irgendwie einig sein können, dass es super kompliziert ist, super komplex, weil das, weil es da sehr viele Punkte offensichtlich zu beachten gilt. Eben wie zum Beispiel, die einen sagen, man kann jemand sagen und die anderen sagen aber, nee, es muss je Mensch sein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es komplex ist, sondern dass es komplex sein kann. Und zwar, wie gesagt, du hast immer die Möglichkeit, das Wort Person zu nehmen.
Ja.
Und wenn dir jetzt jemand kommt und sagt, in Person ist das Wort Sohn drin, dann drehe ich durch.
Ja. Dann müssen wir anfangen, uns mit Klicklauten zu verständigen vielleicht.
Aber da muss ich muss dann wirklich sagen, das ist ja auch nicht der Kern dieser Gender-Debatte.
Genau.
Der Kern der Gender-Debatte ist ja wirklich, dass man Leute nicht damit ausschließt, die sich nicht im generalisierenden Maskulinum befinden. Dass du halt nicht Ministerpräsidentenkonferenz sagst, sondern Ministerpräsidentinnenkonferenz.
Genau.
Weil halt beides mit drin ist. So, es ist halt nicht generalisierend männlich und es ist auch nicht generalisierend weiblich, sondern es ist halt beides. Es ist halt mit dem Unterstrich oder dem Komma oder was auch immer, ist es halt was anderes. Und das ist halt so simpel.
Ja.
Jedes Mal, wenn du ein ER an einem Wort hinten dran hast oder halt eine männliche Endung bei einer Bezeichnung von einem Menschen, dann machst du halt innen hinter und fertig. So, das ist jetzt nicht schwer und es ist, ich hasse es, wenn Leute sagen, das macht den Text unlesbar, weil das stimmt nicht.
Nee, absolut nicht. Text nicht unlesbar. Absolut nicht. Halt, also wir haben vorhin angefangen, wir sind ein paar Bewerbungen durchgegangen und da hatten wir zum Beispiel jemanden, der hat in seinen Probetext, er hatte zwei Probetexte reingepackt und in einem ging es dann nicht einfach nur um ein Videospiel. Und da hat er dann zum Beispiel eben immer, ich glaube, er hat es mit einem Doppelpunkt gemacht, immer einen Doppelpunkt und dann innen.
Ja, Doppelpunkt, ja.
Genau. Ich lese gerade ein Buch, wo die Autorin auch sehr stark darauf geachtet hat, das halt einfach korrekt zu machen. Sie macht das halt mit einem Sternchen. Und ich muss sagen, sowohl die Bewerbung als auch das Buch, was ich gerade lese, wo das mehrmals auf der Seite teilweise passiert, es stört überhaupt nicht beim Lesefluss. Ja. Überhaupt nicht. Also das ist eine reine Gewöhnungssache, wirklich, absolut. Du fliegst da halt irgendwann ganz normal drüber hinweg.
Ich glaube, das Ding ist halt, was halt ganz gerne als Gegenargument bei sowas gemacht wird, auch bei den anderen Sachen, ist halt, die wir halt jetzt schon gesagt haben, ist, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich werde dadurch dann eingeschränkt, weil ich will ja so reden, wie ich reden will. Und ja, ist ein Punkt, aber sobald du, also das ist halt zum Beispiel, was ich immer auch wieder lese, wenn ich jetzt, ich habe ja gerne mal so eine Angewohnheit, dass wenn mir jemand blöd kommt, komme ich blöd zurück. So. Wenn mir, also ich bin eigentlich immer, ich versuche immer so nett wie möglich zu allen Leuten zu sein. Aber wenn mir jemand richtig doof kommt oder halt so irgendeine arrogante Scheiße unter meine Kommentare schreibt, dann schreibe ich auch einfach gerne mal als Antwort nur, fick dich ins Knie. Mach halt sowas. Einfach nur, weil ich halt weiß, dass jemand, der halt so plump jemanden angeht, keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht, warum die das nicht erwarten. Aber oftmals erwarten die nicht, dass du ihnen einfach genauso plump antwortest, sondern die erwarten dann eine Rechtfertigung oder eine Erklärung. Mhm. Und ich versuche somit halt meine Community so ein bisschen durchzufiltern und zu auch teilweise zu trainieren, dass sie halt wissen, wenn du mir doof kommst, komme ich dir doof und das ist ein unangenehmes Gefühl. Also sei doch einfach nett und ich bin auch nett.
Ja.
Und ganz oft lese ich dann aber halt sowas wie, ja, du darfst dich nicht auf das Niveau von denen herabbegeben und jetzt ihr, du, warum entgegnest du dem jetzt so damit und sowas. Und das ist halt so, in Bezug jetzt auf das, was wir gerade gesagt haben, wenn du mit deinen Taten, die du machst und entscheidest zu tun, jemanden verletzt, dann ist es, dann du bist nicht im Recht. Du bist nicht im Recht. Wenn du jemanden unterdrückst oder eben verletzt mit dem, was du tust, dann bist du nicht in der Position zu sagen, aber ich möchte das gerne so machen. Ich möchte gerne weiter so reden. Ich möchte gerne weiter das generalisierende Maskulinum benutzen. Mhm. Ich möchte die Transfrau Mann nennen. So. Mhm. Weil für mich ist das ein Mann. So, das ist halt Bullshit. Weil du bist in dem Moment, wo du eine andere Person quasi, ohne dass sie irgendwas Böses dir getan hat, sich schlecht fühlen lässt, bist du nicht im Recht. Und das ist nämlich das Gegenteil von dem, was ich halt mache. Wenn mir jemand dumm ankommt und mich halt scheiße fühlen lässt, dann sage ich ihm halt, ja, fick dich ins Knie, du dummes Arschloch. Verpiss dich. und dann fühlt der sich halt zumindest ein bisschen angegangen und scheiße und dann blocke ich ihn und lese nie wieder was. Also diese 5 bis 10 Dislikes jedes Video, was hochgeladen wird innerhalb der ersten 10 Minuten, das sind Leute, denen ich richtig was an den Kopf geworfen habe und die ich dann geblockt habe.
Aber das finde ich dann
anders
auch,
kann ich mir das vorstellen.
Aber das finde ich dann halt auch irgendwie krass, weil dann ist ja dann wirklich, dann müssen da ja Menschen sitzen. Also ich sehe das, also ich weiß nicht, ich würde gerne sagen, ich sehe den Sinn vom Liken, Disliken irgendwie auch, aber keine Ahnung, bei so einer Sache denke ich mir nur so, Mann, da sitzen wirklich Leute, die verschwenden wirklich ihre fucking Energie da rein, dem Video jetzt ein Dislike zu geben, wenn es direkt hochgeladen wird und hoffen sich dann, weiß ich nicht, fühlen sich dann dadurch besser? Ich habe keine Ahnung, also wenn mir was nicht gefällt, wenn ich was nicht mag, dann beschäftige ich mich damit einfach nicht. Ich verstehe halt nicht, dass Leute sich dann halt wirklich auch aktiv damit beschäftigen und sich dann auch dadurch aufregen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie ihre Lebenskraft rausziehen oder so, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen.
Ich hätte gerne eine Statistik, ehrlich gesagt. Ich wünschte, dass wenn du dislikest, bevor du den Dislike abgeben kannst, musst du den Grund angeben.
Ja.
Und das ist so eine FAQ-Situation, weißt du, wo dann wo ich Sachen eingeben kann, so, ich mochte das Thema nicht, ich mag Nerd Factory nicht.
Das wäre cool, weil das würde das ganze System einfach konstruktiver auch machen. Also das war ja, also... weil dann ne, also ich glaube, ich finde ein Like-Dislike-System... Ich würde nicht sagen, ich finde es komplett besser als das 5-Sterne-System, weil es vereinfacht das Ding halt immer noch. Aber du kannst halt immer noch nicht eine Begründung angeben, warum du etwas jetzt total gut fandest oder warum du vielleicht auch was nicht so gut fandest. Weil vielleicht findest du ja die Person, die das jetzt irgendwie macht, gut, aber du fandest manche Themenaspekte nicht so toll.
Das ist nämlich das, was ich mir auch vorstellen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand zum Beispiel ein richtiger Hardcore-Fan von Herr der Ringe ist und dann hat er zufälligerweise Videos von uns gefunden und fand die gut. Und jetzt kamen aber seit Ewigkeiten keine Herr der Ringe-Videos mehr.
Ja.
Und das findet er halt kacke. Das heißt, jedes Video, was hochkommt, was kein Herr der Ringe-Video ist, disliked er. Damit ich sehe, jemand disliked dieses Thema. Aber das kommt halt nicht so rüber. Es kommt halt so rüber,
genau, richtig.
Als ob jemand, der einfach nur irgendeinen Groll gegen mich hat, einfach alle Videos disliked.
Genau. Und am Ende wäre es ja, also eigentlich wäre das ja eine schöne Sache, wenn sowas irgendwie, ich weiß nicht, ob man das irgendwo einreichen kann oder so, Themenideen technisch. Aber prinzipiell fände ich das einen total geilen Gedanken, wenn Leute halt einfach wirklich sagen können, ich dislike das Video aus diesem und jenem Grund.
Genau.
Und dann könnte man ja zum Beispiel sehen, hey Mann, auf jedem Video sind irgendwie 5 Dislikes und jedes Mal wurden bei diesen 5 Dislikes angegeben, ich mag das Thema nicht, Kommentar, ich möchte Herr der Ringe. Und dann weißt du halt so, da sind Leute, die wollen
Herr der Ringe.
5 Leute wollen Herr der Ringe. Ja, dann mache ich jetzt wohl vielleicht einen YouTube-Short oder so. Ne? Also, dann könnte man damit ja arbeiten. Das wäre dann konstruktiv. Das wäre aber einfach nur oder der Daumen runter.
Es gibt Leute, die schreiben, ich musste dieses Video disliken, weil so.
Ja.
Weil das ist ja potenziell, gibt es die Funktion, ja? Kommentare schreiben.
Ja.
Deswegen kann es natürlich sehr gut sein, dass die Leute, die da disliken, wirklich die Leute sind, die ich ausgeblendet habe. Weil ich hab bestimmt inzwischen über 500 Leute ausgeblendet insgesamt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich müsste mal die Liste durchgehen, da steht keine Zahl. Mhm. Aber es sind sehr viele Accounts, weil das auch teilweise, immer wenn dann sowas ist, was Richtung Frauenfeindlichkeit oder Rassismus geht, dann mache ich das ja auch. Ja. Das heißt, ja, ja. Da ist halt sehr viel dabei gewesen bei, ja,
einigen Falcon and the Winter Soldier zuletzt war, glaube ich,
ein Falcon and the Winter Soldier waren ein paar Nazis dabei, ja. bei Captain Marvel, als ich Videos dazu gemacht habe, war ganz oft was dabei. Generell bei Star Wars ist es oft so, dass dann, wenn ich halt ein Video darüber gemacht habe, warum ich halt Episode 8 cool fand, hat mich halt einer, weißt du, wirklich mit allen Beleidigungen unter der Sonne zu kommentiert, wo ich dann auch dachte, what the fuck. Und viele sind auch einfach nur sehr unhöflich gewesen. Mhm. Also, das ist halt auch das, was ich halt bei mir eben auch immer anwende. Und daher kam auch so ein bisschen, glaube ich, der erste Ansporn, um für mich selbst ein bisschen zu versuchen, empathischer zu Leuten zu sein, die mir nichts getan haben. Und das sind so Sachen wie eben, dass jemand extrem schroff etwas in die Kommentare geschrieben hat, was vielleicht nicht so gemeint war, aber teilweise so extrem schroff war, dass mir das richtig ans Bein gepisst hat. Und das gibt's halt immer mal wieder, weil eben auch die Leute das nicht anders gewohnt sind. Und dann kommt halt dann immer sowas. Also das ist halt so eine, das ist fast schon eine, ich würde fast sagen, so eine Papa-Attitüde. Weißt du, wie die sagen, ihr habt dich doch mal nicht so. So, weißt du?
Ja.
Das ist halt, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen soll, weil es gibt, glaube ich, zu viele Leute in der Gesellschaft, die nicht so das angehen, wie wir das angehen, sondern die eben so schroff sind. Aber es gibt halt auch genug Leute, die dieses Schroff auch einfach wegstecken. Ich könnte das gar nicht. Also bei mir, für mich ist es wirklich so, wenn ich halt durch die Wohnung laufe und meine Freundin guckt mir 2 Sekunden zu lang auf den Bauch, dann fühle ich mich scheiße. So, dann denke ich mir, okay, ich muss mich gleich mal wiegen, wie viel habe ich zugenommen, dann gucke ich mich im Spiegel länger an, wenn ich von der Toilette komme, mir die Hände gewaschen habe, gucke ich, ist mein Hals dicker geworden, ist es nur der Bauch, wie steh ich falsch da, ist es vielleicht wirklich nur eine Haltungssache und dann stelle ich fest, dass es alles ist, schlechte Haltung, zugenommen, zu wenig Sport und dann fühle ich mich kacke, so. Und das ist ja nicht Absicht, so, weißt du, das ist halt einfach nur,
ja, aber das
ich halt, mache mir halt ganz oft so Gedanken über sowas. Und wenn dann aber jemand kommt und wirklich aktiv etwas sagt, was schroff und verletzend formuliert ist, dann hittet das richtig.
Ja.
Ja. Falls Therapeuten zuhören. Ich habe neulich geguckt, tatsächlich.
Heute echt der lockerleichte Podcast. Uiuiuiui.
Ja, du und Janine sagen mir immer, ja, guck doch mal nach so Therapiegeschichten. Ich habe neulich tatsächlich geguckt und festgestellt, dass es quasi nicht möglich ist,
Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Das ist so, erstmal diese Überwindung überhaupt zu haben. Punkt 1, sich das einzugestehen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre. Oder zumindest nicht die schlechteste Idee. Dann Punkt 2, die Kraft und Überwindung zu haben, sich zu informieren, wie das aussieht und dann im deutschen Gesundheitssystem durchzuhalten, bis man irgendwo untergekommen ist.
Siehst du, das ist das Ding, was ich nämlich sagen wollte, ist, wenn es so einfach wäre, wie zum Arzt zu gehen. Aber tatsächlich ist mir das schon zu viel. Ich war schon seit Ewigkeit. Ich habe gesehen, vor 2 Tagen, dass mir eine Füllung rausgefallen ist, noch eine. Ich habe ja schon länger eine Füllung, die mir rausgefallen ist mal. Das wurde schon gefixt und dann ist sie wieder rausgefallen. Und ich habe sehr schlechte Zähne. Also ich habe nicht sehr schlechte Zähne, das ist vielleicht zu viel gesagt. Es gibt Leute, die deutlich schlechtere Zähne haben als ich. Aber ich habe sehr anfällige Zähne für Karies. Und sehr empfindliche Zähne. Und das ist eine sehr doofe Kombination, weil dann muss ich halt konstant zum Zahnarzt und es tut alles immer weh. Und es muss immer gebohrt werden. Jedes Mal, wenn ich, auch selbst wenn ich alles halbe Jahr gehe, muss immer gebohrt werden. und deswegen war ich jetzt schon länger nicht mehr da. Ich möchte nicht sagen, wie lange, weil ich sonst geschämt werde. Aber schon länger.
Länger nicht, auf jeden Fall.
Und ich hatte letztes Jahr letztes Jahr einen Termin gemacht und den habe ich dann aber nicht wahrgenommen, weil ich es ging nicht, ich konnte nicht, mental. Und das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn es so einfach wäre, wie ein Zahnarzttermin buchen, aber es ist selbst ein Zahnarzttermin ist für mich schon überfordernd. Und ich habe jetzt festgestellt, dass eine weitere Füllung rausgefallen ist und ich glaube, ich muss jetzt langsam wirklich zum Zahnarzt gehen, weil sonst ich bald keine Zähne mehr übrig habe, weil ich habe sehr viele Füllungen.
Ich wollte gerade sagen, es wäre vielleicht eine gute Idee, weil damit ersparst du dir am Ende noch mehr Arbeit.
Es ist schon super. Also ich weiß jetzt schon, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich weiß jetzt schon, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dass ich da für 1,5 Monate wahrscheinlich jede Woche einmal bin. Oder ist aber für 1 Monat. Also 4 Wochen, 4, 5 Wochen bin ich da wahrscheinlich jede Woche einmal. Weil das war das letzte Mal so, da war quasi oben rechts, oben links, unten rechts, unten links, jeweils irgendwie zwei Zähne, gebohrt, gefüllt, bis nächste Woche. So. Mhm. Und jedes Mal gemacht, alles cool. Das Einzige, diese Behandlung hatte ich damals nicht beendet, weil ich kein Geld mehr hatte. und die Krankenkasse eben nicht alles bezahlt hat, sondern nur anteilig davon. Und dann kam eine 80-Euro-Rechnung, die konnte ich nicht bezahlen. Und das dann war mir das peinlich. Und dann bin ich nicht nochmal hingegangen. weil ich damals sehr arm war und Student nur und kein Geld hatte. Ja, und dann,
Und dann hat sich das so durchgezogen halt.
Dann hat sich das durchgezogen und jetzt denke ich mir halt so, okay, ich müsste vielleicht auch mal zum Hautarzt oder so, weil ich habe eben so ein bisschen Hautprobleme. Und ich müsste zum Augenarzt, weil ich das Gefühl habe, ich sehe schlechter.
Mhm.
Und eine Therapie brauche ich sowieso. Also das ist halt so, dass ich das ist schon jeher, ich habe noch nie das so gesehen, dass ich gesagt habe, Therapien sind dumm oder schlecht oder sinnlos. Also ich glaube, von schon solange ich denken kann eigentlich, also solange ich weiß, was eine Therapie ist, denke ich, dass eine Therapie eine gute Sache ist. Weil es immer gut ist, wenn du dich mit jemandem offen und ehrlich über deine Probleme unterhalten kannst und die Person im Optimalfall Erfahrungen hat, die sie mit dir teilen kann. Alle Erfahrungen, die du teilen kannst mit jemandem, selbst wenn es keine Ratschläge, also Ratschläge sind, glaube ich, sogar schlecht. Erfahrungen sind gut. Zu sagen, hey, du fühlst dich in der Situation so, ich fühle mich so, wenn mir sowas passiert,
ja,
potenziell könnte das helfen.
Erfahrungen, aber dann in der Therapie bist du ja nicht unbedingt mit einer Person da, die da sitzt, die die Erfahrung gemacht hast, die du gemacht hast. Das wäre dann, glaube ich, je nachdem, worum es geht, tatsächlich sogar vielleicht eher kontraproduktiv, sondern einfach mit einer Person, die da auf einer professionellen, empathischen, empfindsamen Ebene mit dir arbeiten kann.
Aber siehst du, das ist das, was ich meine, weil ein Therapeut ist ja quasi, also professionell ist der gute Begriff, ein Therapeut ist ja professionell erfahren in mentalen Problemen.
Ja. Ja, ja.
Das ist ja, was ich meine. Okay. Ich meine jetzt nicht Erfahrung im Sinne von dieselbe Sache durchgemacht, sondern Erfahrung im Sinne von das Verständnis für das Problem haben und mögliche Ansatzpunkte, weil ein Therapeut natürlich auch andere Patienten hat und dann über die Zeit natürlich dann auch weiß, ich habe dem mal gesagt, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, das und das zu machen und das hat dem geholfen, vielleicht rate ich das dem anderen Person auch.
Mhm. So.
Und das war schon immer mein Ansatz und ich kenne auch ein paar Leute, die tatsächlich Therapeuten sind oder eben Psychologie zumindest studiert haben und sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben. Niemand, der jetzt hier in der Nähe praktiziert, leider.
Schade.
Aber das ist halt so, keine Ahnung. Ich hatte nie diesen Punkt, dass ich gesagt habe, es ist simpel genug, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze, mir einen Therapieplatz zu besorgen. Das ist so eigentlich mein Problem. Ich glaube, wenn es wirklich sehr, sehr einfach wäre, das zu machen, würde ich es auch machen. Also alternativ, was ich zum Beispiel gerne, was mir schon fast reichen würde, glaube ich, für den Anfang. Ich gucke jetzt recht viel Friends in letzter Zeit, weil bald die Reunion kommt. Und Friends ist ja so eine Gruppe aus Mid-20ern, Ende-20ern und am Ende 20-somethings, sagte man so, die quasi einfach nur eine Freundesgruppe sind, die zusammen Sachen machen und zusammen Sachen erleben und durch die Kondun gehen und sowas. Wie der Titelsong schon sagt, I'll be there for you. Und das ist halt sowas, was ich echt nicht habe, ist mir aufgefallen. So eine.
Oh.
Wir sitzen hier zusammen im Discord und spielen vielleicht alle vier Wochen mal zusammen ein Videospiel.
Ja.
Ich meine, wortwörtlich jeden Abend in einer dedizierten Wohnung oder einem Café sich zu treffen, weil man da immer ist. Und quasi gar nicht sich verabreden zu müssen, weil man weiß, wir treffen uns da. Und dann einfach nur sich auszutauschen und über Dinge zu reden, wie der Tag so war, wie was man so gemacht hat, aus den verschiedenen Ecken auch so. Das sind ja auch da komplett unterschiedliche Menschen. Es ist ein fiktives Szenario, das ist mir bewusst.
Es ist ein sehr fiktives Szenario, aber also vielleicht zumindest in dieser Regelmäßigkeit, aber sowas vielleicht immerhin wenigstens wöchentlich oder so zu haben, wäre halt schon schön. Also ich meine,
Das sind irgendwie eine Gruppe aus 20, also so 24 bis 29-Jährigen in den ersten paar Staffeln. So, das ist so deren Alter, so genauso unsere Ecke, die in Manhattan in einem Apartment wohnen, was gigantisch ist. Also das ist schon unrealistisch.
Ja.
Aber halt so, da, weißt du, so das, und das, was mich am meisten stört, ich hatte das mal, als ich noch in der WG gewohnt habe, war einer meiner besten Freunde jeden Abend bei mir. Jeden einzelnen Abend. Wir haben zusammen gekocht, rumgehangen, dann sind wir nach Hause gegangen. So. Und das lag nicht nur daran, dass er in einer WG gewohnt hat, wo er keine Tür und ein Zimmer, was nur so groß war, wie sein Bett hatte. Es hat das sicherlich geholfen. Aber ja, und das war halt schön. Und auch generell in der WG damals war es halt so, dass man dann doch mal in der Küche saß und über irgendwas geredet hat mit den WG-Leuten. Das war vielleicht nicht das Diebste der Welt, aber schon hier und da schon mal ein bisschen mehr. Und das habe ich jetzt so gar nicht mehr. Also das hat auch nichts wirklich mit dem Lockdown, das war vorher schon ein Jahr lang nicht mehr so. Aber das ist so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mir echt fehlt langsam. So. Früher ja, hatte ich wenigstens...
Vor allem, also oft, man hatte das vielleicht vor dem Lockdown nicht so sehr, aber durch den Lockdown siehst du halt jetzt noch weniger Leute als ohnehin schon. Also so geht es zumindest
ja, mir. Ja. Generell Kontakt weniger, ja.
Genau. Und das, ich habe das heute auch schon zu Philipp gesagt, ich muss echt wirklich wieder dringend ins Office, aber... nicht in der Konstellation, man fährt mal eine Woche ins Office und dann wieder zwei Wochen zu Hause oder so. So, ich brauche das echt. Ich freue mich, ich hoffe, dass das in naher Zukunft wieder möglich sein wird, dass wir in halbwegs geregeltem Maße wieder ins Office fahren können. Das merke ich aktuell ganz doll, weil nicht einmal mehr das zu haben, die Leute einfach auf der Arbeit zu sehen und dann so wie als wir vor zwei Monaten oder so, als wir das die First Impression gemacht haben im Office, da sind wir dann auch am Freitag noch irgendwie 3 Stunden einfach da sitzen geblieben und haben einfach nur Shit-Talk betrieben.
Ja, ja,
und das tut einfach gut. Man geht da dann irgendwann raus und denkt sich so, ah, das war doch jetzt eigentlich ein schöner Abend, ein gar nicht so schlimmer Tag, war doch cool.
Ja. Ja, ja, das ist, also ich, also Abwechslung halt, einfach so Variationen im Alltag zu haben, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich finde das lustig, dass wir heute im Grunde eine Therapie-Session gemacht haben.
Miteinander. Ja, total, total.
Alle Themen, die wir heute behandelt haben, waren nur das. Ich meine, es ging direkt los mit, ich glaube, ich kann gar nichts. Das ist sowas, was man seinem Therapeuten sagen würde. Das ist so, wie war ihre Woche so? Und so, beziehungsweise was so eine dramatische Person, wie ich, wie war ihre Woche so? Und dann sitzt du da und sagst,
furchtbar.
Und greifst nach der Taschentuchpackung und sagst, ich kann gar nichts. Ich bin untalentiert. ja, aber das ist halt, ja, es sind so verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr an fiktionellen Sachen orientiere, wenn ich an sowas denke. Also an auch so geschönten Sachen wie Social Media Ding. Ja. Sicherlich haben Leute, die jetzt einen 3D-Druckkanal haben, zeigen halt auch nicht, wie oft ihnen der Drucker abschmiert, ne?
Ja, das stimmt.
Aber ich denke mir, aber das, ne, du hast dann trotzdem das Bild. Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Dass wenn man sich vor allem an fiktiven Szenarien wie Friends oder Social-Media-Leuten orientiert, dass es dann halt einfach nicht die Realität ist.
Ich versuche das
von mir aus immer auch so zu zeigen eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber ich versuche eigentlich den Leuten auch bei mir zu zeigen, wenn ich Fehler mache oder wenn ich Sachen falsch mache.
So. Ja, oder wenn halt auch einfach mal nicht alles geil läuft. Also so immer... Ja. Alle paar Wochen sieht man dich halt auch auf Instagram einfach in der Story im Bett rumhängen und auch einfach dich sagen hören, ja, ist gerade halt einfach irgendwie kacke und ich hänge durch und bla. Und das ist ja auch eigentlich, das ist ja dann viel eher die Realität. Das ist halt auch eben genau so.
Beängstigende Routine übrigens.
Ja. Ich wollte bewusst sagen, man sieht das nur alle paar Wochen mal.
Aber das klingt schon so, alle paar Wochen, das ist so wie die Müllabfuhr, das ist so.
aber ja, wo du das gerade sagst, so von wegen, dass man sich da auch von Social Media nicht belügen lassen soll. Das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt gerade, dass ich, glaube ich, für mich wird es, glaube ich, mal wieder Zeit für eine Twitter-Pause. Weil das ist nämlich genau andersrum. Natürlich, Social Media ist in vielen Punkten so, dass alles sehr viel schöner ist als die Realität. Aber auf Twitter ist es halt einfach alles nur noch schlimm. Und ich glaube, ich brauche da einfach mal wieder eine kleine Auszeit von. Weil mein Twitter-Feed, der ist zwar sehr durchwachsen, da sind zwar auch sehr viele coole Sachen und schöne Sachen bei, aber da ist auch echt viel bei, dass ich mir einfach denke, Mann, die Welt ist echt furchtbar.
Das Problem ist, ich habe vor ein paar Jahren das schon gesagt, dass ich meinte, Twitter macht mich echt unglücklich, das ist echt scheiße, was hier so abgeht und so. Na, ich überlege schon seit einigen Jahren, ob ich Twitter einfach den Rücken kehren sollte, weil es mir wirklich besser ging, bevor ich Twitter hatte. Also einfach im Alltag. So. Und das war auch so eine Sache, die ich gelesen habe jetzt, wo es darum ging, wie man sich... in den frühen 2000ern informiert hat. Mhm. Und dann hat auch jemand gesagt, ja, überleg mal, es ist halt so, früher hattest du einen speziellen Punkt am Tag, an dem du Informationen bekommen hast.
Mhm.
Und das waren halt irgendwie die Abendnachrichten. So.
Ja, ja.
Und wenn da eine Breaking News war, dann war das richtig Breaking. So, weißt du, dann waren das Sachen wie Terroranschlag.
Mhm.
So und so viele Leute gestorben. Riesiges Ding. Mhm. Oder Krieg ausgebrochen. So, und da, da, da. Und jetzt hast du halt Breaking News. Heute sind wieder so und so viele Leute gestorben. In den letzten 10 Minuten sind 20 Leute gestorben. So, mhm. Weißt du, sowas. Nochmal, Breaking News vor einer halben Stunde. Neue Neuerungen. Wieder 10 Leute gestorben.
Mhm.
So. Das ist jetzt natürlich nur eine ein bisschen doofe Sache, aber das ist halt, du hättest, und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, also ich glaube, es ist mental, es ist gut, Dinge zu wissen. Es ist gut zu wissen, was in der Welt passiert, aber es ist scheiße zu wissen, immer zu wissen, was in der Welt passiert, gerade bei Sachen, an denen man nicht wirklich was machen kann. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel, ich werde nicht weiter ins Detail dazu gehen, aber ich habe was getweetet zum Gaza-Konflikt, der ja schon seit fast 70 Jahren bald militärisch da ausgefochten wird und habe was dazu geschrieben. Warum? Niemand, ich kann nicht, also, ne, ich kann meine Meinung dazu sagen und ich kann sagen, ich finde das scheiße, was da passiert.
Nein, weil
da Leute sterben.
Weil du dich in,
ja?
als Person des öffentlichen Lebens, also das hast du mir ja eigentlich auch so gesagt, beziehungsweise du hast es irgendwo gelesen, dich so ein kleines bisschen in der Rolle gesehen hast, was dazu zu sagen, auch wenn eigentlich jetzt niemand im Prinzip was davon gehabt hat. Aber du bist halt...
Ja, und das ist aber halt super weird, weil eigentlich, also, ich meine, ja, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und in dem Fall war es jetzt vor allem, ich habe zu allem anderen auch was gesagt, also sage ich dazu jetzt auch was.
Ja.
So, ich habe was zu Donald Trump gesagt, ich sage dauernd was zur AfD, ich sage was zu dem und das und hier und da und gendern und was weiß ich. Und ich rede die ganze Zeit immer wieder, mache ich Statements zu diesen Themen. Wie kann ich jetzt dazu schweigen? So, das war quasi so das Ding. Wenn ich jetzt dazu schweige, dann kommt das so rüber, als ob ich entweder Antisemit wäre oder eben andere Seite, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Palästinenser hassen würde oder sowas. Und deswegen nichts dazu sagen.
Oder als dass dir das quasi einfach egal ist. So andere Sachen interessieren
mich, aber
das ist
dir halt egal. Ja, genau, als ob deren Tode weniger wert wären.
Genau.
So. Und das ist natürlich nicht der Fall und das möchte ich halt dann vermitteln. Aber die Tatsache, dass ich diesen Drang habe, das vermitteln zu wollen, ist eigentlich absurd. Und das ist aber nur, was halt Twitter mit mir gemacht hat. Weil ich halt, wie ich halt gerade sagte, ich habe angefangen darüber zu reden, jetzt muss ich es auch zu Ende führen. Und jetzt muss ich eigentlich zu allem was sagen, weil wenn ich zu was nicht sage, dann also gleiches Ding bei Black Lives Matters. Ich habe das gesehen und ich habe gesagt, es ist sehr gut, dass es diese Demonstrationen gibt. Und das sollte eigentlich reichen, dass ich quasi für mich sage, ich finde das gut. Und wenn mich jemand fragt, wie findest du das, würde ich sagen, ich finde das gut.
Ja.
Aber nein, wenn ich das nicht poste, dann bin ich für die Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, der nichts dazu sagt, der das einfach hinnimmt, dass das passiert und keine Position einnehmen will. Und das ist halt super schwer. Das ist halt dieses Social-Media-Ding. Vor allem, wenn man, und das ist, glaube ich, nicht nur bei großen Accounts so, ich glaube, das ist auch bei kleinen Accounts so. Das ist, wenn du dich mit den Sachen halt auseinandersetzt und so und zu einer Sache was sagst und zur anderen nichts, dann hast du halt ganz schnell so dieses Problem. Und dann hast du aber, wie gesagt, was ich halt gerade schon meinte, diese Überinformation, dass halt konstant was passiert. Und du wirst konstant damit konfrontiert, wie scheiße die Welt eigentlich ist. Und ja, wie ich das dir auch gestern schon privat mal sagte, es ist halt so, man sagt immer, wir leben in einer Welt ohne Krieg, aber das stimmt halt nicht. Wir leben in einer Welt, in der Deutschland mal keinen Krieg angezettelt hat, aber alles andere ist trotzdem noch scheiße auf der ganzen Welt. und ja, das ist halt, damals warst du halt, also damals im Sinne von beim 30-jährigen Krieg, da warst du vielleicht ein Bauer in, keine Ahnung, Taiwan und wusstest nicht, was da passiert.
Ja.
Und das hat dich halt nicht interessiert.
Ja.
Und heute ist es halt anders, weil heute kriegst du halt überall alles immer
halt,
mit.
Es ist halt die Frage. So prinzipiell würde ich halt sagen, es ist besser, dass man es mitbekommt. Es ist nur schwierig, dass man, ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Ich bin mir sehr sicher, dass man es lernen kann. Und ich glaube, das große Problem ist, dass die wenigsten von uns einen gesunden Umgang damit gelernt haben und jemals lernen werden. Und das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel sagen würde, was super wichtig ist, dass sowas in Schulen etabliert wird, dass quasi halt gesagt wird, hey, es ist total super und toll und schön, dass wir diese Vernetzung haben, dass wir Social Media haben, dass wir in Kontakt bleiben können, dass wir Informationen in kürzester Zeit irgendwie bekommen können. Jetzt mal abgesehen davon, dass es dann auch wichtig ist, Fake News und so ein Kram halt differenzieren zu können. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber dass man lernt, damit auf eine gesunde Art und Weise umzugehen. Und das auf eine, also das, ne, eben dieses Ding, dass du halt nicht das Mindset dadurch bekommst, die Welt ist nur schlimm und grausam und kacke, weil man könnte jetzt ja auch einfach sagen so, ja guck mal, jetzt, also warum ist denn das jetzt toll? So, wir wissen, was alles Schreckliches auf der Welt passiert, aber wirklich lösen kann man das Problem nur deshalb nicht und wirklich gelöst wird das Problem dadurch nicht, obwohl wir es wissen, was alles Schreckliches auf der Welt passiert. Und jetzt fühle ich mich einerseits dadurch schlecht, dass ich weiß, was alles Schlimmes passiert, dann fühle ich mich schlecht, weil ich in so einer privilegierten Position sitze und das anscheinend bisher noch nicht gewertschätzt habe, in was für einer Position ich sitze. Und ich fühle mich schlecht, weil ich das alles weiß, aber sich die Situation nicht ändert. Und
die Sache ist ja, du kannst ja jetzt natürlich auch argumentieren zu sagen, okay, aber dann geh doch auf die Straße gegen den Krieg in Gaza. Oder dann geh doch demonstrieren, wenn das, also dann, ich meine, ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, würde ich jeden Tag demonstrieren. Aber
ja.
Weil es gibt halt einfach wirklich viel, was mir entgegengeworfen wird. Und sicherlich hilft es nicht, dass ich mit Freunden, also dass ich Leuten folge auf Twitter, die Journalisten sind. oder die halt einfach in diesem Bereich, oder die selber Journalisten kennen und deswegen das wieder retweeten. Und das war nämlich sehr lustig, vor ein paar Jahren, war das, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, vor 2 oder 3 Jahren habe ich das mal getweetet, von wegen, ach, Twitter macht mich fertig, diese Überinformation und dieses Leid in der Welt konstant ins Gesicht gedrückt zu bekommen, das ist einfach echt schlimm. Und dann haben Leute wie Benny und auch eine andere Freundin von mir haben halt drunter geschrieben, ja, du folgst einfach den falschen Leuten. Und so, ja, genau, du folgst den falschen Leuten. Bei mir ist sowas nicht. Ja, und dann sind das aber die gleichen Leute. Und wie gesagt, ich sag ja, Black Lives Matter und sowas, das ist eine super gute Sache und es ist super gut, dass es das gab. Aber das sind halt die Leute, die dann das retweeten und sagen, wenn du nicht dich dazu äußerst, dann bist du, also Benny nicht, aber jetzt halt, Benny postet generell wenig, aber halt die andere Freundin, die hat dann sowas gesagt, wenn du dich dazu nicht äußerst, dann gibst du die Message ab, dass du dagegen bist. Und das ist halt so, okay, aber du hast mir doch erst gesagt, dass ich den falschen Leuten folge, wenn ich konstant nicht damit konfrontiert werden will, und jetzt konfrontierst du mich damit. Und es ist, und sagst sogar selber, was ja auch vollkommen richtig ist, dass es wichtig ist, sich damit zu konfrontieren, weil man es sonst nicht besser machen kann. Bei sowas wie Black Lives Matter würde ich sogar fast sagen, das ist noch mehr überall so.
Ja.
Das passt auch in mein Leben ganz gut rein, darüber nachzudenken. Und again, die Geschichte mit dem Gazastreifen, auch da kannst du eigentlich sagen, okay, wenn ich jetzt jemanden treffen würde in der Konversation, der halt dann sagt, ja, oh, ganz schön, was Israel da macht, dann kannst du halt immer noch sagen, ja, aber die verteidigen sich gegen die Hamas, also das ist halt auch schwierig, weil die Hamas sind jetzt auch nicht die Guten und so. Und dann hast du halt ein bisschen diese Grundinformationen trotzdem durch diesen Kontakt. Aber also so richtig wegschieben kann man es halt eigentlich auch nicht. Nee. Oder man muss halt wirklich in jeder Konversation dann einfach sagen, nö. Also man muss wirklich, ich glaube, man muss konsequent entweder sagen, okay, ich versuche damit zu leben, das zu verarbeiten und auszublenden, oder ich gehe komplett und schieb das weg und sage, ich bin nicht politisch. Ich möchte das nicht sehen. Und dann auch konsequent jedem im Folgen, der sich
häufiger
mit sowas auseinandersetzt.
Ich glaube, also ich sehe diesen Punkt, auch diesen Punkt, dass jemand sagt, ey, mein eigenes Leben ist mir anstrengend genug, ich bin froh, wenn ich das irgendwie in den nächsten 60, 70, 80 Jahren hinbekomme, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich versuche einfach, mein Leben hinzubekommen und das zu machen. Ich kann das, glaube ich, nachvollziehen, den Argumentationsgang, aber ich glaube, ich hätte Probleme mit so einer Person in meinem engeren Bekanntenkreis. Weil ich mir dann halt denken würde, yo, ich sehe das, das ergibt irgendwie auch Sinn und du willst dich nicht zu sehr damit belasten, aber du kannst nicht einfach die Augen davor verschließen, weil irgendwie sind wir alle gemeinsam hier auf der Welt und es ist ziemlich arrogant, wenn du einfach die Augen zumachst, weil du das kannst vor dem Leid anderer Menschen. Nur durch die Position, in der du halt eben geboren wurdest, so, ja, also wie gesagt, ich kann diesen Gedankengang, ich könnte den nachvollziehen, aber ich glaube, ich hätte ein Problem damit, wenn so eine Person in meinem engeren Bekanntenkreis ist, die ganz bewusst sagt, nee, ich möchte mit dem Leid der Welt nichts zu tun haben.
Siehst du, und ich glaube, das ist nämlich auch das, alles, was wir heute gesagt haben, sind Positionen, auch die Sachen, die ich eingenommen, die Positionen, die ich eingenommen habe, die Aussagen, die ich getroffen habe, sind Dinge, die ich größtenteils, glaube ich, auch über sowas wie Twitter oder auch Reddit, aber Social Media Informationsplattform an mich herangetragen bekommen habe. Ich meine, ich bin aus Thüringen, ja. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, also inzwischen ist es fast 10 Jahre, ja, aber ich habe auch vor noch 5 Jahren teilweise Witze gemacht, die definitiv nicht okay sind. So.
Mhm.
Und Gags gemacht, die halt Leute verletzt haben. Mhm. Und mich verhalten, und wie gesagt, das mache ich heute teilweise noch, aber halt wirklich Sachen gemacht, die sehr offensiv Leute verletzt haben. Ja. Und dann auch die Position eingenommen, ja, hab dich doch
mal. Stell dich mal nicht so an.
Ja. Und dieses Learning daraus, dass es nicht cool ist, habe ich sicherlich auch bekommen, weil ich halt mich damit auseinandergesetzt habe über Social Media. Das heißt, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, vielleicht wäre es halt wirklich die Lösung, so wie die Leute das auf Reddit sagen, zu sagen, okay, Twitter ist meine Tagesschau. 19 Uhr bis 20 Uhr oder bis 19:30 gehe ich auf Twitter, scroll einmal den kompletten Tag durch, was so passiert ist, belese mich zu allem und dann mache ich Twitter wieder zu. Bis zum nächsten Abend, 19:30 Uhr. Und bleibt halt einfach aus sowas raus. Weil dann bist du nicht uninformiert, du kriegst deine Informationen, aber du bist nicht in konstantem Dauerfeuer.
Du bist nicht
und ich glaube, dass das schon, ja, ich glaube, dass das schon echt hilft, für mich zumindest.
Ja.
Dass ich halt, ich mache das ja noch nicht so wirklich. Also ich habe schon Twitter deinstalliert von meinem Handy, aber ich bin über den Browser immer noch hier und da mal drin oder halt über TweetDeck im Browser auf dem PC. Aber ja, also so eine richtige Lösung habe ich natürlich auch nicht, weil offensichtlich krieg's nicht hin. Aber es ist halt, ja, ich kann nicht bestreiten, dass ich definitiv durch Twitter auch ein besserer Mensch geworden bin. Gegenüber anderen Menschen.
Ja. Weil man einfach, für manche Sachen wurde man einfach sensibilisiert. Also dass dann viele Dinge wurden einem bewusster gemacht irgendwie dadurch.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir bei Falcon and Winter Soldier hatten. Es ist halt so, ist das unangenehm. Es ist super unangenehm, mit sowas konfrontiert zu werden. Aber es ist wichtig.
Ja.
Und es gibt halt natürlich Themen, die wichtiger sind als andere. Also beispielsweise in China ist es egal, ob ich jetzt auf die Straße gehe und sage, ich finde es nicht geil, wie ihr eure Regierung habt.
Ja. So.
Das ist, da kann die ganze Welt demonstrieren, das ist China so egal.
Ja.
aber halt, es gibt halt gewisse Dinge, wo man auch, also auch Fridays for Future wäre ohne Twitter nicht möglich.
Ja.
So.
Das ist so dieser Punkt. Ich würde gerne jetzt die Empfehlung aussprechen. Ich habe leider nur vergessen, von welchem Kanal das war, denn du hast da bestimmt schon von gehört und bestimmt auch viele von den Zuhörern, der ist jetzt schon etwas älter, The Social Dilemma oder Das Dilemma mit den sozialen Medien heißt der, glaube ich, auf Deutsch auf Netflix. Mhm. Der ist, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr irgendwann rausgekommen, auf jeden Fall im Laufe der Pandemie, ist noch nicht so alt. Und da sitzen halt ganz viele, das ist halt auch so ein bisschen ironisch, da sitzen ganz viele ehemalige Mitarbeiter von Google, Facebook, Twitter und Co.
Mhm.
Die sitzen in ihren kleinen Häuschen irgendwo im Wald und haben ein super schönes Leben und sagen, wie schlimm das alles ist. Und vieles von dem, was sie sagen, damit haben sie auch ohne Frage recht. Aber das Problem ist, sie stellen halt nur das Negative da. Also es wird kaum in den Vordergrund gestellt, welche guten Sachen auch nur durch Social Media in unserer Zeit möglich sind und möglich waren. Ich würde euch gerne jetzt die Empfehlung für das YouTube-Video, das ist so ein 20-minütiges Ding, nennen. Ich habe leider vergessen, welcher Kanal das war und wie das Video hieß. Wenn ihr den Film gucken solltet, noch nicht gesehen habt, der ist gut gemacht, der ist spannend, es ist erschreckend, aber schaut danach auf jeden Fall, dass ihr euch über YouTube oder so noch ein bisschen weiter informiert. Ich glaube, das Video hieß auch einfach irgendwie My Problem with the Social Dilemma oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Weil ich das halt auch, ich habe diesen Film gesehen und ich habe mich danach so schlecht gefühlt, dass ich mir so dachte, oh mein Gott, ich muss mich überall abmelden. Ich muss in den Wald ziehen und darf keine Technik mehr haben, so nach dem Motto. Es war wirklich nicht schön.
Ja. Man hat halt schnell diesen Impuls, ja.
Ja, aber wie gesagt, das darf man halt bei all diesem, ich sag mal, Missmut auch irgendwo nicht vergessen. Das ist wie in allen Sachen, eigentlich in allen Dingen im Leben. es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt immer beides und irgendwo dazwischen ist ein bisschen grau.
Ich glaube, auch so der Satz hier, die Dosis macht das Gift, ist, glaube ich, auch hier ein sehr guter Punkt, weil das ist, glaube ich, das Problem ist nicht, wie Social Media funktioniert, sondern wie wir Social Media konsumieren. Mhm. Das Problem ist genau das, was ich eben gerade meinte, dass du halt statt zu arbeiten, machst du das Handy auf und gehst auf Twitter. Statt du gehst aufs Klo, gehst auf Twitter. So, weißt du, du liegst auf der Couch und guckst einen Film, gehst trotzdem auf Twitter nebenbei. Das ist halt, ich glaube, das ist halt einfach das Problem und diese Überinformation kommt halt nicht, also anders, das konstante Angebot von Informationen ist eine gute Sache, das konstante Konsumieren dieser Informationen ohne was anderes ist eine schlechte Sache. Ja. Und ich glaube, da kann man auch nichts dagegen sagen. Es ist nicht gut, immer über alles informiert zu sein, weil man einfach den kompletten Fokus, also für das mentale Wohlbefinden, weil man einfach den Fokus dann verliert, was wichtig ist für einen in dieser Sekunde. Weil, wenn ich jetzt gerade mein nächstes Video machen will, meine Miete dann zu bezahlen, um Geld zu verdienen, ist es eher hinderlich, wenn ich auf Twitter mit jemandem darüber streite, warum Mac besser ist als Windows. Unweigerlich. Ja. Natürlich. Und selbes ist halt mit halt allem anderen so. Also wenn du halt einen schönen Abend mit deiner Freundin verbringst oder mit deinem Freund oder mit deinem non-binären Partner, dann brauchst du gerade nicht wissen, wie aktuell der Stand im Gazastreifen ist.
Ja.
So.
Ja.
In dem Moment bringt dir diese Information für die Situation, in der du bist, nicht weiter. Nichts. Ja. Wenn du 3 Stunden später das dann siehst, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Wir hatten das neulich. Wir haben saßen auf dem Balkon, haben gegrillt und aktuell haben wir nicht sonderlich viel Zeit miteinander, weil meine Freundin arbeitet relativ viel. Ich auch. Sie ist halt recht lange und viel im Labor, wo sie arbeitet und ich bin halt recht lange und viel mit irgendwelchen anderen Scheiß beschäftigt oder schlafe. Und wir hatten dann das, dass wir auf dem Balkon saßen und endlich mal wieder Zeit hatten zu grillen. Mhm. Und wir haben den Fehler gemacht, unser Handy da zu lassen. Und dann haben wir die Nachricht bekommen, dass man vom Mietendeckel in Berlin, das ist ja, weil das gekippt wurde, nur 2 Wochen danach Zeit hatte, das Geld zurückzubezahlen. Und man sonst die Möglichkeit hat, dass einem gekündigt wird.
Mhm.
Und diese Information hat den kompletten Abend dann eingenommen. Ja. Wir haben uns dann nur damit, wir haben Zettel geholt und geguckt und wann kam der Brief, wie ist das, was steht da drin genau, wie ist der Wortlaut, müssen wir es nochmal googeln, wie ist das jetzt bei unserer Hausverwaltung, schreiben wir denen jetzt eine E-Mail, rufen wir die an, jetzt ist schon zu spät, dann haben wir uns ein bisschen gestritten, weil das ein bisschen und hier und da. Und im Endeffekt waren dann einfach 2 Stunden vergangen, die einzigen 2 Stunden, die wir in der ganzen Woche miteinander wirklich hatten. Und wir haben uns nur um sowas beschäftigt und hatten keine gute Zeit. So. Und die Realität ist, das war ein Freitagabend. Das heißt, der Hausverwaltung wäre das so scheißegal gewesen, wenn wir das einfach am Montag gemacht hätten.
Ja.
Oder am Sonntag.
Ja.
Tagsüber. Und einfach den Abend zusammen genossen hätten. Das ist diese Information in diesem Moment, dass wir die bekommen haben, weil wir erreichbar waren in diesem Moment, hat dafür gesorgt, dass wir keinen guten Abend miteinander haben. Und deswegen haben wir danach auch beschlossen, dass jetzt, wenn wir uns zusammen hinsetzen und Filme gucken oder essen oder halt einfach nur eine schöne Zeit miteinander haben wollen, dass wir unsere Handys wegtun oder in den Flugmodus packen.
Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Leute, macht das auch, wenn ihr den Podcast hier jetzt zu Ende gehört habt. Ja. Macht das Handy auf Flugmodus. Genau. Also, wenn ihr es jetzt machen würdet, wäre doof, weil vielleicht habt ihr die Folge runtergeladen, aber vielleicht hört ihr über Bluetooth-Kopfhörer. Dann könnte das Ganze schwierig werden. Deswegen würde ich sagen,
ja, das informiert euch, aber nicht zu viel. Genau.
Informiert euch, nicht zu viel. Versucht das auf 1 Stunde am Tag vielleicht zu begrenzen. Das reicht eigentlich. Am Ende des Tages guckt, was passiert ist auf der Welt.
Ja.
Und dann macht das Handy einfach mal aus und geht eine Runde raus und lasst das Handy vielleicht einfach mal zu Hause. Ich glaube, das sollten wir uns alle mal ein bisschen ernster nehmen tatsächlich.
Aber guckt trotzdem unsere Videos auf YouTube.
Genau.
Immer.
Richtig, ja.
Und auch auf Instagram schön folgen. Und ich mache manchmal tagsüber auch. Also vielleicht nicht immer nur abends. Ich glaube, Instagram ist noch was anderes. Auf Instagram könnt ihr auch tagsüber, also vor allem, wenn ich Stories mache, könnt ihr
vielleicht solltet ihr
das noch 17, also bei so einem Livestream von 17 bist, also da könnt ihr auch früher schon
verdammt,
die 2 Leute, die über Social Media ihr Geld verdienen, sagen den Leuten, dass sie außer 1 Stunde am Tag kein Social Media konsumieren sollen.
wir sind in einer ewigen Abwärtsspirale gefangen. Nein, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Aber
genau.
haltet euren Konsum einfach im Überblick und guckt, was ihr wie konsumiert und wie sich das vielleicht einfach auf euer Wohlbefinden auswirkt. Ich werde mir das jetzt, glaube ich, einfach wirklich mal zu Herzen nehmen. Ich werde jetzt erstmal eine Twitter-Pause machen. Also ich werde hin und wieder noch was schreiben, unter anderem, weil ich zum Beispiel morgen streame. Dann werde ich sicherlich sagen, hallo, ich bin jetzt live, aber grundsätzlich werde ich mich sonst von dieser Plattform jetzt erstmal fernhalten, weil meine Erfahrung hat mir zum Beispiel gezeigt, ich mache 2 Wochen davon Pause, mir geht es dadurch deutlich besser und dann kann ich wieder ein Jahr lang Twitter grinden ohne Probleme.
Wo du gerade dabei bist, sag den Leuten doch mal, wo du streamst und wann sie dich da finden können.
Oh, danke schön. Ich streame auf Twitch unter dem Namen Chocolate Cream Pie Marley. Das ist alles sehr viel zu lang und sehr schwer zu merken. Deswegen folgt mir doch einfach auf Twitter, @ccpmtv. Da werde ich immer mitteilen, sobald ich live bin. Der erste Stream morgen, ich weiß nicht, ob der Podcast dann schon kommt oder ob das dann alles schon vorbei ist, aber ansonsten jetzt der kommende Donnerstag um 20 Uhr spielen wir ein bisschen Subnautica.
Ja, Eigenwerbung muss ich jetzt heute hochladen oder erst auch noch, oder? Weil sonst wird das klappt das ja alles nicht.
ich werde es ein bisschen spontan machen. Also ist auch gut möglich, dass wenn du den nächste Woche hochlädst, dass ich dann einfach nächsten Donnerstag streame.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Mhm. Cool. Dann danke fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns das nächste Mal wieder und bis dahin
Rinjauen.
Genau. Tschüss.
Tschüss.